Willkommen beim Japan-Podcast von Hengri Stories mit Michael und Stefanie. Ob Kyoto, Tokio oder die vielen Ziele dazwischen, wir nehmen euch mit auf unsere Reisen durch Japan. Immer mit dabei, Hunger auf kulinarische Entdeckungen und Lust auf ein faszinierendes Reiseland.
Folge 38, Hokkaido Roadtrip. Heute geht's zusammen mit Dom und dem Auto auf Japans nördlichste Insel. Von Onsenwasserfällen über Algenbällchen und Ainu-Kultur haben wir alles gesehen.
Hallo, hier ist die Stefanie.
Und Michael, hallo.
Und der Dom ist auch da.
Hey Dom.
Hallo, guten Tag zusammen.
Dom, schön dich mal wieder hier bei uns zu Gast begrüßen zu können.
Wir haben eine Weile her, ja.
Wir haben vorhin überlegt, wann die letzte Folge mit Dom war. Die war der Roadtrip durch Okinawa. Und das haben wir, glaube ich, irgendwann 2021 gemacht. Das heißt, 4 Jahre? Kann das sein?
Wahrscheinlich.
Oi.
Und wir sind wieder mit dem Dom zusammen nach Japan gereist und Dom hat wieder ein Auto gemietet und uns durch Hokkaido gefahren.
Richtig. Und das haben wir eigentlich geplant, letztes Mal nach Okinawa haben wir eigentlich gesagt, wo könnten wir das noch machen? Also Hokkaido. Und hat nur 4 Jahre, nein, warte, das war 2000, hat nur 5 Jahre gedauert, bis wir es umgesetzt
haben. Manchmal möchte gute Dinge einfach Weile haben. Und ich kann schon mal so viel spoilern, es war eine fantastische Reise. Und auch wenn wir, Stefanie und ich, keine Autofahrer sind, weil wir selber keinen Führerschein haben, genießen wir es doch hin und wieder schon, mit einem Auto sich in einem Reiseland fortbewegen zu können. Gerade auf Hokkaido ist das sehr angenehm gewesen.
Ich glaube, mit dem Rad wäre dann nicht so viel gegangen wie andernorts in Japan, oder?
Zumindest nicht in der Zeit, in der wir da waren.
Genau, ganz andere Dinge, also ein intensiveres Erleben, aber wir haben total viel gemacht und werden euch heute ein bisschen mitnehmen auf Hokkaido, erstmal klären, was ist eigentlich Hokkaido, vielleicht kennen es einige von euch noch nicht und dann so ein bisschen die Highlights unserer Reise skizzieren und euch mal kurz erzählen, wo wir lang gefahren sind. Vielleicht werden wir im Blog noch eine Karte dazu bauen, das kriegen wir, glaube ich, noch hin.
Okay, was ist Hokkaido? Ja, eine Insel von Japan. Es ist die nördlichste der Hauptinseln von Japan und ist durchs Meer getrennt zu Honshu, also zur mittleren Hauptinsel, und verbunden durch einen Tunnel, wo ein Zug durchfährt und aber auch Autos fahren können.
Ja, der berühmte Seikan-Tunnel, den ich unbedingt mal fahren wollte. Wir sind nicht mit dem Zug hingefahren, aber wir sind mit dem Zug zurückgefahren und hab mir gedacht, geil, das ist so ein bisschen, also so von der, nicht ganz so lang, aber es hat so Eurostar-Vibes, ja, weil es ja eine Insel unter dem Meer mit einer anderen Insel verbindet. Und dann, ich glaube, Dom und ich waren so total hyped drauf, so geil, Tunnel. Und dann fährt man irgendwie 20 Minuten, bevor man in den Tunnel fährt, schon in einen Tunnel, also auf der Insel selber, und kommt dann irgendwann wieder raus und man kriegt gar nichts mit.
Ja, also es ist nicht so, dass man das Meer sieht und so, jetzt geht's gleich unter die Erde und dann unter das Wasser, sondern man verschwindet irgendwo in einen Tunnel und wenn man auf Google Maps zuschaut, ist man noch Kilometer vom Meer entfernt. Und dann ist es lange dunkel und irgendwann ist es wieder hell und man hat die Insel gewechselt.
Ja, und ja, kein Glastunnel. Ja.
Nicht, dass ich mit einem Glastunnel gerechnet hätte.
Aber wäre gehofft, aber ziemlich fancy
Hoffnung,
gewesen.
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Bezüglich Zug, der Shinkansen fährt noch nicht richtig durch nach Hokkaido.
Doch, der fährt nach Hokkaido, wir sind ja gefahren mit dem Shinkansen.
Ja, genau, an dieser einen.
Nach Shin-Hakodate.
Danke. Aber man kann noch nicht.
Komisch. Das ist eine ganz normale Station.
Warte, aber man kann noch nicht weiter bis nach Sapporo mit dem Shinkansen. Und das daran bauen sie noch.
Genau, so der Hokkaido-Shinkansen soll bis nach Sapporo gehen, die Hauptstadt von Hokkaido. Und ich habe gar nicht mehr geschaut, wie lange es noch dauern wird. Es ist ein sehr langjähriges Unterfangen. Und bisher kann man nur mit dem Shinkansen von Tokio aus bis nach Shin-Hakodate fahren. Hakodate ist aber auch cool, lohnt sich. Kommen wir später vielleicht nochmal drauf. Und die meisten Reisenden werden aber in Sapporo ihre Reise starten wollen, weil es doch so das Bevölkerungszentrum ist, glaube ich, die viertgrößte Stadt Japans.
Die drittgrößte.
Drittgrößte Stadt sogar. Und da ist auch viel Kultur und ja, Menschen und hat uns auf jeden Fall sehr gut gefallen. Die meisten werden dort ihre Reise starten wollen. Was schaust du?
Ob es wirklich die drittgrößte war? Irgendwas habe ich gelesen mit drittgrößte.
Okay, ihr redet weiter und ich recherchiere.
Die Straßen waren so viel leerer als in Tokio. Also es wirkte nestiger. Es war immer noch eine Großstadt, aber halt so viel ruhiger.
Das ist, glaube ich, die fünftgrößte. Also Tokio, Yokohama, Osaka, Nagoya, Sapporo.
Danke fürs Nachschauen.
Aber trotzdem, ne? Wirkt ziemlich nicht groß, wie die fünftgrößte Stadt Japans. Mit 1,92 Millionen Einwohnern.
So wirkte es halt nicht. Also.
Grundsätzlich ist Hokkaido, hat sehr viel Natur zu bieten, sehr wenig große Städte. Also wenn sich was in Städten zentriert, dann ist es vor allem halt Sapporo. Was man sehen kann in Hokkaido sind vor allem die 6 Nationalparks, die 5 Quasi-Nationalparks, total viele Wasserfälle, ganz viele beeindruckende Berge, Onsen- und Küstenregionen. Und In Hokkaido ist das Klima alles ein bisschen kälter als im restlichen Japan. Das heißt, es ist eines der beliebtesten Wintersportregionen, die ja auch aus international mittlerweile anerkannt sind. Also da fahren sehr viele aus Australien zum Beispiel hin, die Wintersport machen möchten.
Das ist total witzig, weil es wird schon sehr kalt da oben und es fällt schon sehr viel Schnee. Aber vom Klima her ist es eher mit Deutschland zu vergleichen. Mhm. Mit vielen Teilen. Es gibt dann so Birkenwälder und es gibt Felder mit allerlei Pflanzen.
Was wir so um Furano rum unterwegs waren, dann wirkte es teilweise so, wenn man mal in eine bestimmte Richtung geschaut hat und nur Felder und Wälder gesehen hat. Das hätte auch Niederbayern sein können. Mhm. Oder Oberbayern sozusagen.
Genau, aber Hokkaido ist halt auch eines der landwirtschaftlich geprägten Regionen Japans tatsächlich. Also sehr viel Kühe. Hokkaido wird immer gepriesen für die Butter, für die Milchprodukte, für den Käse. Das bekommt ihr dort sehr, sehr viel. Und natürlich, es sieht einfach Felder.
Ja.
Felder, und es wirkt sehr wie, ja, Niederbayern.
Es war halt nur sehr spannend, weil bei uns schaust du in eine Richtung und es ist Berge am Horizont. Und gerade die Gegend von Furano, egal wo du hingeschaut hast, waren Berge am Horizont. So, das war ein ganz neues Gefühl, aber das war auch ziemlich cool.
Genau, der alte Name von Hokkaido war Ezo. Und die Tier- und Pflanzenwelt auf Hokkaido ist sehr, sehr groß. Es hat unter anderem die größte Braunbärendichte der Welt.
Und Ezo-Shika.
Ah, die Hirsche.
Aber die sind größer als die Normal-Shika.
Genau. Und was ganz, ganz wichtig ist, die Shima-Enagas. Das sind Schwanzmeisen. Die gibt es natürlich auch im restlichen Japan. Es gibt auch Schwanzmeisen in Deutschland, nicht zu vergessen. Regelmäßig zu Gast bei uns auf dem Balkon. Aber die Schwanzmeisen auf Hokkaido, also die Schwanzmeise generell heißt Enaga und die Hokkaido-Enaga heißt Shima-Enaga, also Insel, Enaga-Vogel. Also, und das Besondere bei denen ist, die haben einen weißen Kopf.
Und wie viele davon haben wir gesehen?
Keine einzige.
Aber wir haben ganz, ganz viele Maskottchen gesehen und Bildchen. Vor allem also, gerade weil sie so weiß sind und halt schwarze Augen und schwarzen Schnabel haben, lassen sie sich sehr schön stilisiert darstellen. Aus ein weißer Knödel mit einem schwarzen, mit drei schwarzen Punkten.
Passenderweise habe ich gerade einen Schlafanzug mit Schwanzmeisen an und der Micha hat einen Schwanzmeisen-Hoodie. Wir werden Bilder zeigen.
Und ich habe in jedem Laden mindestens einmal einen Schwanzmeisen-Merchandise fotografiert.
Der Dom musste sich aber sehr beschränken, nur einmal ein Foto zu machen, weil es gibt mehrere Schwanzmeisen pro Shop.
Ja, mehrere Ecken teilweise.
Ja,
das Ding ist das neue Trendvieh auf jeden Fall. Und
zumindest auf Hokkaido. In Tokio war dann gar nichts davon.
Doch.
Aber es ist nicht so aufgefallen.
Nicht so intensiv, genau. Nee. Aber man findet schon sehr viele Produkte über Schwanzmeisen, weil ich kaufe sehr viel. Ich kaufe alles.
Ja, passend dazu haben wir uns überlegt, sind ja im Auto gefahren, wie nennen wir das Ding jetzt? Und ja, wir sind dann ein bisschen hin und her und haben überlegt und am Ende, ich glaube, Dom hat dann irgendwann Shima Enaka in den Ring geworfen. Und
nee, wir sollten uns beide was überlegen und wir haben beide gleichzeitig gesagt, ich habe Schwanzmeise gesagt, du hast Shima Enaka gesagt und so. Ich glaube, Kumo hat Enaka gesagt dann.
Mhm. Sehr gut.
Aber wir kamen beide auf Schwanzmeise, ohne dass wir drüber gesprochen haben.
Deswegen sind wir mit dem Shima Enaka durch Japan gereist und es war durch Hokkaido und es war sehr schön. Zurück zu Hokkaido.
Mhm. Hokkaido, auf meiner Liste steht noch die Ainu, das sind die Ureinwohner Hokkaidos. Da reden wir gleich noch mal ein bisschen länger drüber. Und wichtig zu wissen ist, während der Meiji-Zeit wurde die Insel Hokkaido von Japan quasi für sich beansprucht und die Ainu mussten sich dort unterordnen. Was natürlich
für sich beansprucht, es ist ein sehr, sehr freundlicher Ausdruck für koloniale
Übernahme
und Vertreibung. Also Die Geschichte der Ainu ist keine Geschichte weder mit Happy End, noch ist es eine schöne Geschichte, sondern auch die Japaner haben dort ganz einfach eine Bevölkerungsgruppe vertrieben und schlecht behandelt bis heute.
Und ein bisschen assimiliert.
Und sehr, sehr viel assimiliert, ja richtig.
Nein, sie haben sie nicht ausgerottet, das wollte ich damit sagen. So wie du es dargestellt hast.
Das stimmt.
Es leben noch Ainu.
Das stimmt.
Genau, aber zurück zu, wie wir unsere Reise geplant haben. Über die Ainu sprechen wir später noch mal ein bisschen länger. Wir sind mit dem Flugzeug von Tokio Haneda nach Sapporo geflogen, dem Flughafen Chitose.
Genau, Chitose heißt die Gegend, wo dieser Flughafen ist. Der ist eigentlich nicht Sapporo, ist schon noch mal ein Stück weg. Mhm. Aber ich meine, der Flughafen München heißt auch Flughafen München, ist im Erdinger Moos. Von daher passt das schon. Und wir sind mit Japan Airlines geflogen.
Zum ersten Mal.
Zum ersten Mal, haben wir nie gemacht. Yay, war
Unspektakulär.
Gewöhnlich.
Ja, wie ich vorher schon gesagt habe, dieser Inlandsflug hat keine Erinnerung erzeugt. Also er lief problemlos.
Ja, was ja gut ist. Ne? Ja,
diesmal ohne Messer im Gepäck von mir. Also ja, auch das Check-in verlief gut.
Bei Okinawa hast du dein Taschenmesser vergessen.
Mhm. Wir sind unglaublich früh aufgestanden, kann das sein? Ich kann mich erinnern, dass wir am Flughafen saßen und sehr müde waren und Kaffee hatten.
Ja, ich glaube, Flug ging so 8 Uhr irgendwas und wir sind halt immer gerne früher da und wir wollten ja noch ein bisschen was von Sapporo haben an dem Tag. Haben wir auch gemacht.
Es war ein guter erster Tag. War auch gut, weil wir haben am Check-in in Haneda nicht ganz gecheckt, wo wir hin müssen.
Das stimmt,
weil,
so ein bisschen hin und her gerannt, ja. Aber das Ding ist, die Flüge von Japan Airlines, die fliegen, glaube ich, alle 2 Stunden oder so stündlich, also total oft. Wir hatten voll die Auswahl, wann wir fliegen wollten. Und wir konnten uns einfach aussuchen, wann für uns gut gepasst hat. Und zusätzlich wäre ANA auch noch geflogen. Ja, ja. Da gibt es total viele Verbindungen.
Und das Schöne ist, wenn man als Tourist in Japan ist, dann kann man JAL Explorer Pass buchen. Das ist ein reduzierter Inlandsflug für Touristen. Also man zahlt nicht den Vollpreis, sondern kriegt ein bisschen Rabatt dafür, dass man eben einen Inlandsflug verwendet. Und für manche Strecken in Japan, weil Japan ist doch sehr lang, bietet sie sich schon an, ins Flugzeug zu steigen. Und wir haben halt die Variante gewählt von Tokio aus, die, weiß ich nicht, 1,5 Stunden maximal zu fliegen nach Sapporo. Und wir sind dann mit dem Auto einmal durchs Land gefahren und da, also durch die Hokkaido. Und dann sind wir ab Hakodate wieder mit dem Zug unterwegs gewesen. Und der Dom ist direkt nach Tokio zurückgefahren und wir sind mit so ein paar Umwegen noch nach Yamagata und dann erst nach Tokio.
Wir waren in Sapporo, dann haben wir ein Auto geliehen. Die Mietwagengeschichte muss Dom erzählen, aber ich fand von außen betrachtet das ziemlich easy.
War es auch. Ich habe vorher Preise verglichen und normal ist Sixt immer der letzte, wo ich nachschaue, weil bester Service, aber halt auch im Normalfall die teuersten, aber das hat für Japan keinen Unterschied gemacht tatsächlich. Ich glaube auch deswegen, weil alle mit dem regionalen Anbieter da quasi zusammenarbeiten, von dem ich jetzt leider den Namen vergessen hatte. Ich glaube, es war irgendwas mit O.
Reichen wir nach im Podcast, ja. In der Linkliste.
Jedenfalls hatten wir vorher online das Mietauto beantragt, abholen in Sapporo, Rückgabe in Hakodate einrichten, war auch überhaupt kein Problem.
War quasi eine Gabelfahrt.
Ja. Ich habe mir das Abholdatum irgendwie falsch gemerkt, also wir waren 1 Stunde zu früh da und auch da haben sie uns nicht lange warten lassen, sondern das Auto. Wir haben einen Dacia Tour bekommen. Er wirkte von außen nicht sehr groß, aber der Stauraum war gewaltig, vor allem zwischen Vordersitz und Rückbank. Mein ganzer Koffer hat quasi zwischen Rückbank und Sitz gepasst.
Oryx Rent-A-Car war Kooperationspartner von Six.
Ja, genau. Die hätten, glaube ich, Englisch gesprochen, aber wir haben es halt auf Japanisch gemacht, dank Micha.
Da waren aber ganz viele andere noch Touristen, ich glaube Amerikaner haben wir ein paar gesehen.
Ganz viele Chinesen.
Und die haben alle auf Englisch gesprochen, ja, das war problemlos.
Und erstmal Kopien von allem anfertigen, von meinem Führerschein, vom übersetzten Führerschein, von meinem Pass. Sie haben uns dann auch, das war etwas, wo ich vorher mich vergessen habe zu informieren sozusagen, nicht Zoll.
Maut.
Maut, genau. Hm. Die Maut auf den Straßen so. Und dann einfach gefragt, hey, wollt ihr automatisch die Maut zahlen? Wollt ihr nachträglich zahlen? Oder wollt ihr einfach einen Pauschalpass haben? Und wir haben sie überschlagen. Und wir haben den Pauschalpass genommen und der hat sich ziemlich gelohnt.
Das war aber tatsächlich, war das so Pi mal Daumen, weil wir haben irgendwie uns gar nicht informiert. Wir wussten auch nicht, was das kostet. Und ich glaube, die Pauschale hat so 6.000 Yen gekostet. Lass es 8.000 sein, also ja, total wenig. Und die erste Fahrt, die wir schon gemacht haben am ersten Tag, die wären schon 3.000 oder 4.000 Yen gewesen. Also wenn man ein bisschen auf der Autobahn unterwegs ist. Und davon gibt es auf Hokkaido gar nicht so viele. Gerade im Norden und Nordosten hinten ist nicht so viel Autobahn. Aber wenn man ein bisschen auf den Autobahn unterwegs ist, dann nehmt auf jeden Fall die Pauschale, weil dann braucht man nicht drüber nachdenken.
Und man kann durch diese automatischen Gates durchfahren.
Ja, genau. Ja. Du kriegst eine Karte unten ins Auto eingeschickt und die funkt einfach und man fährt durch. Und ich glaube, sie hat immer noch kurz gesagt, dass sie jetzt abgelesen wurde.
Eine lustige Musik war, glaube ich, da.
Ja, genau.
Ein Jingle.
Ja, wie war unsere Strecke auf unserer Roadtrip durch Hokkaido? Wie gesagt, die ersten paar Tage haben wir in Sapporo verbracht, noch ohne das Auto. Und erst als wir aus Sapporo aufgebrochen sind, haben wir das Auto bei Oryx abgeholt. Wir sind nach Biel gefahren. Dort haben wir uns die Blumenfelder bei Furano angeschaut, den Blauen See, Ikes Teich.
See ist groß.
Genau. Und dann sind wir nach Shari weitergefahren. Und dann sind wir auf die Halbinsel Shiretoko, wo wir in einem wunderschönen alten Ryokan übernachtet haben. Dann sind wir weiter an den Akansee Und dann ging es nach Obihiro. Dort haben wir dann 2 Nächte übernachtet, weil wir noch eine Radtour eingeplant haben, um so ein bisschen Abwechslung vom Autofahren zu haben. Und dann ging es nach Noboribetsu und dann auch schon nach Hakodate. Und das waren dann unsere 12 Tage, die wir in Hokkaido verbracht haben.
Und es waren tolle, fantastische 12 Tage.
Eine super Reise.
Wie schaut's denn aus, Dom, Autofahren auf Hokkaido? Du hattest schon mal Okinawa mit dem Auto gemacht. Wie hat dir Hokkaido gefallen?
Okinawa kam mir leerer vor, tatsächlich die Straßen. Ich hatte nie das Gefühl, dass wir so viele Autos rum uns, also Hokkaido wurde auch ein bisschen einsamer, sobald wir von Sapporo weggekommen sind, aber es war doch immer was unterwegs und auf Okinawa hatte ich ein paar Mal das Gefühl, wir sind allein unterwegs. Und es kam mir auf Okinawa nicht so vor, aber auf Hokkaido kam es mir so vor, als ob sich niemand an die Geschwindigkeitsbegrenzungen hält. Also die Straßen waren so 50 bis 90 ausgeschildert. Und wenn ich nicht mindestens 20 drüber gefahren bin über dieser Geschwindigkeit, dann hätte ich eine Schlange von Autos hinter mir gehabt oder wäre ständig überholt worden. Also am Anfang habe ich versucht, mich dran zu halten, aber dann habe ich mich halt an den Verkehrsfluss angepasst, wie ich es immer mache. Und auch das Navigationssystem im Auto hat auch erst ab 25 km/h zu schnell gefahren. Also langsamer. Also das war auch darauf eingestellt, dass man sich ein bisschen dem Tempo der Japaner anpasst, was mich überrascht hat.
Dann hat er angefangen zu maulen, hat immer gesagt, hören Sie auf. Und dann sind wir mit einer Maximalgeschwindigkeit von, ich glaube mal 110
war, glaube ich,
das über die Autobahn gepreddert. Und haben immer, also wir haben beim Planen der Touren, haben wir immer so geplant, als wären wir in Deutschland gewesen. Das war natürlich ein bisschen doof, mit 100 km/h ist ungefähr die Geschwindigkeit, die man so drauf hat auf einer längeren Fahrt. Das heißt, man schafft in der Stunde ungefähr 100 Kilometer und auf Hokkaido, Japan generell wahrscheinlich, muss man ein bisschen mehr Zeit rechnen, weil eigentlich sind wir eher dann zwischen 70 und 90, glaube ich.
Ja, das war so, glaube ich, die Geschwindigkeit, die wir meistens drauf hatten.
Aber waren gute Straßen, gut ausgebaut.
Und nicht zu vergessen, wir waren halt Ende September, Anfang Oktober da. Ja, also genau.
Kein Schnee, kein nichts.
Ende des Sommers.
Nichts gesperrt, ja. Linksverkehr war auch kein Problem, war es auf Okinawa damals auch schon nicht. Also man bekommt meistens, also ich habe bisher in Japan nur, ohne es zu beantragen, Automatikautos bekommen.
Ich glaube, die haben gar keine Schaltwegen, oder?
Schau mich nicht an.
Weiß gar nicht, muss man mal schauen.
Also fällt dieses mit der anderen Hand ständig schalten weg und dadurch, dass Lenkrad auf der anderen Seite ist, persönlich nach 10 Minuten war ich eingewohnt.
Sehr gut. Wir haben uns auch immer wohlgefühlt und in guten Händen.
Ich habe immer geschlafen.
Das tun wir einfach sofort weg.
Das ist aber schön, wenn du immer einfach aufwachst und dann bist du an einem neuen Ort.
Ja.
Magic.
Ja, man muss aber sagen, also ich saß halt hinten und das Auto war zwar bequem, war groß, war also wirklich auch nett, aber ich habe hinten vom Sound her, also Micha und Dom, eigentlich sehr, sehr schlecht verstanden. Also
War ein lautes Auto.
Und also Gespräche waren halt immer sehr, ich muss schon fast schreien. Und manchmal habe ich euch einfach nicht verstanden. Ich habe dann einfach gesagt, was, redet mal lauter.
Ja, manchmal hatten wir das Gefühl, du bist gerade eingeschnappt oder so, weil du uns nicht antworten.
Ich habe euch einfach nicht gehört.
Und schon mal hintergeschrien, so, hä?
Was?
Wir reden mit dir. Was ist los? Nee, es war so ein Kastenwagen, ne? Ein
Keika.
Schönes Keika, ein japanisches, viereckig. Das war gut, weil die Koffer hinten in den Kofferraum perfekt reingepasst haben.
Der hat so ein Koreaner, glaube ich.
Ein koreanisches, japanisches Kastenwagen. Außerdem war es ein Keika.
Ja.
Ist egal. Huch. Und es war aber cool, weil du konntest aufrecht die Koffer einfach reinschieben und die haben genau da so 2 Koffer, glaube ich, hintereinander gepasst und das hat schon.
Ja. Und halt meiner noch nicht mal auf die Rückbank, sondern zwischen Rückbank und Vordersitz, was viel von den Hinten gesprochen hat.
Fußraum war enorm, auch für mich hinten.
Nee, hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Und was mich noch interessieren würde, beim letzten Mal, als wir nach Okinawa geflogen sind und dann dort ein Auto hatten, hatten wir ja deinen Führerschein, weil wir in Tokio gewohnt haben, hatten wir ihn übersetzen lassen, da mussten wir per Brief Jens hinschicken zu dieser komischen Behörde. Als Yen.
Ach doch, als Yen.
Da Schein rein in den Brief an Yokohama und die haben dann Doms Führerschein übersetzt. Ich glaube, das hätten wir gar nicht tun dürfen, weil man darf nur den eigenen, aber wie auch immer. Aber diesmal bist du den Weg über ADAC, glaube ich, gegangen.
Ja, genau. Also der ADAC bietet an, den Führerschein zu übersetzen. Ich glaube, das japanische Konsulat macht das gar nicht mehr. Das war, glaube ich, früher auch eine Möglichkeit, aber der ADAC bietet diesen Service an. In München kann man einfach in die Niederlassung spazieren, seinen Führerschein kopieren lassen und ein paar Tage später kommt die Übersetzung. 65 Euro hat es, glaube ich, gekostet. Wenn man nicht in München wohnt oder in München nicht in Reichweite ist, muss man seinen Führerschein einschicken. Es reicht nicht, eine Kopie dahin zu schicken.
unangenehm.
Richtig. Ich war froh, dass ich es nicht machen musste, sozusagen. Das kam, also der ADAC ist der ADAC, aber es kommt mir trotzdem shady vor. Also es ist ein unangenehmes Gefühl. Der Führerschein ist ein wichtiges Dokument, den schicke ich nicht einfach
in die Gegend rum. Dürftest du Auto fahren in Deutschland, ohne dass du den Führerschein bei dir führst?
Du musst dann der Polizei sagen, möglichst
ist
sagen.
Ist gerade beim ADAC.
Ich hatte ihn noch nie nicht dabei. Theoretisch kannst du halt sagen, ja, der ist daheim, kommt schnell mit. Oder wenn du bloß schnell beim Einkaufen ohne Führerschein warst oder so. Aber im Normalfall solltest du ihn dabei haben und nachweisen können, dass du ihn hast.
Ja, aber auch Postbriefe gehen verloren. Mhm. Und zwar nicht zu knapp. Und deswegen, weiß ich nicht. Da haben wir dann doch Glück, dass wir in München das direkt hier machen können. Toi, 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 dass, wenn ihr das auch machen wollt. Man braucht ja eine Übersetzung. Also ohne geht gar nicht. Man braucht keinen extra Führerschein in Japan oder so, man braucht die Übersetzung.
Genau, der internationale Führerschein ist für Deutsche in Japan nicht anerkannt.
Genau, das heißt aber, dass diese Übersetzung jetzt ist nicht der internationale Führerschein, ne?
Nicht, dass ich wüsste. Es ist einfach nur
eine Übersetzung.
Was waren das? 10 Seiten? 10 DIN A4 Seiten mit ein paar Stempeln?
Die haben sie kopiert, ne? Bei Oryx.
Ich glaube, diesmal steht kein Ablaufdatum drauf. Nicht? Bin mir nicht sicher, aber.
Steht ein Ausstelldatum drauf?
Das auf jeden Fall. Ja, das ist ja im Führerschein auch drauf, aber.
Gilt das so lange, wie dein Führerschein auch gilt?
Müsste ich nochmal nachschauen. Aber das damals, was ihr in Japan besorgt habt, das ist nach 2 Jahren ungültig geworden, weil die Übersetzung dann irgendwie nicht mehr stimmt.
Dann geht's nicht, dann ändert sich alles. Dann heißt ja, nein und nein heißt vielleicht.
So. Jetzt wollen wir euch noch ein paar, also wir haben jetzt ganz kurz die Route vorgestellt und damit dieser Podcast nicht 5 Stunden dauert, weil wir
tanken könnten wir zum Autofahren noch.
Ja.
Das ist kein Selbstservice ist in Japan, sondern man fährt rein und es kommt jemand ans Fenster und fragt dich, was du haben willst.
Und ist mega geil. Und es ist total aufmerksam. Die wollen ja auch kein Trinkgeld und so. Ne? Ja. Putzen die Scheibe und es ist halt, die Trinkgeldkultur in Japan ist schon fantastisch. Ich liebe es.
Die nicht vorhandene Trinkgeld.
Genau, die liebe ich. So mag ich es am liebsten, mein Trinkgeld. Und einmal war es, glaube ich, anders. Da musstest du in der Kreditkarte irgendwie die Tanksäule freischalten, oder? Und das hat nicht geklappt oder irgendwas hatten wir mal als Problem.
Ja, nee, einmal habe ich ihm, das war ein Service-Ding und ich habe ihm die Kreditkarte gegeben und er kam wieder, es funktioniert nicht. Und er wollte es wahrscheinlich, also nehme an, dass er irgendwas anderes hätte drücken müssen mit meiner ausländischen Kreditkarte, aber wir hatten es ja im Bar, dann haben wir es
ja mal. Ja, stimmt. Aber ansonsten war es dann an allen anderen Tankstellen gar kein Problem, dann einfach Kreditkarte fertig, war gar kein Ding. Dann haben wir gerätselt, wer hier was abbucht, weil, glaube ich, da erst so eine Proforma-Abbuchung dann drauf war und haben wir überlegt, ob wir geklaut haben, weil nicht der richtige Betrag war, aber es war dann am Ende, war alles fein. Da hat einfach die Erfahrung gefehlt.
Ja, Mantan war voll tanken.
Mantan. Und die haben ja auch, also am Tankdeckel, glaube ich, steht ja auch, was da reinkommt und so. Und wir haben aber immer gesagt, was wir brauchen, glaube ich. Und dann immer Mantan einfach voll tanken. Und braucht man nur sagen, das eine Wort, Mantan, und dann verstehen die schon und machen. Und
ja, sehr, sehr cool. Regular muss man noch dazu sagen, glaube ich.
Regular. Genau. Gab es aber auch so Karten, glaube ich, im Auto, also, wo dann drauf stand, was man braucht.
Einen Tag waren wir mal sehr lange unterwegs, ohne eine offene Tankstelle zu treffen.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Wir haben.
Das habe ich alles gar nicht mitbekommen.
Ganz oft. Du hast immer geschlafen. Wir haben da ganz schön, da sind wir hinter Akan, glaube ich, nach Bier, ist auch egal wo, waren wir an einem Sonntag unterwegs. Und an einem Sonntag hatten dort massiv viele Tankstellen einfach geschlossen. Also es waren welche da, aber die hatten alle zu. Und dann hilft es ganz gut, wenn man ein paar Namen von Tankstellen weiß. Wir haben sehr oft Enios genutzt, weil die waren einfach am häufigsten vertreten. Konnten dann bei Google Enios eingeben und auch die Öffnungszeiten waren da gepflegt. Und sind dann irgendwie gefahren und haben dann gedacht, okay, hier sind irgendwie 5 Tankstellen. Die nächsten 5 haben geschlossen. Und die 6. hatte dann irgendwie auf. Das ging dann schon, aber da muss man gerade an einem Sonntag ein bisschen gucken, wie die Öffnungszeiten sind.
Wir waren nie in der Gefahr, dass es uns leer wurde, aber es ist uns, also, dass wir gerade so unter der Hälfte waren, so, okay, irgendwann heute werden wir wahrscheinlich nochmal tanken müssen. Und dann zu beobachten, die ist zu und die ist zu und die ist zu.
War spannend. Ja.
Und dann 1/4 sind wir, glaube ich, nie runtergegangen.
Ja, also wir hatten keine Gefahr oder so.
Aber das, man plant halt ein bisschen anders.
Genau, man schaut halt, wenn man.
Das ist eine ganz neue Geschichte für mich. Ich habe das gar nicht mitbekommen während der Reise.
Wir haben schon geschaut, du bist immer erst aufgewacht, wenn man dann so langsam wird und irgendwie einschlägt, ne? Dann triggert's dich.
Keine Ahnung.
Es war jetzt auch nicht furchtbar aufregend. Wir haben bloß festgestellt, okay, die ist auch zu.
Genau. Aber war in Ordnung. Aber ja, wenn ihr Sonntag unterwegs seid oder Feiertage auch, dann schaut vorher, ob Tankstellen auf eurem Weg sind und ob sie aufhaben.
Ja, also grundsätzlich ist Feiertage in Japan. Die
Tankstelle haben wir uns ja immer auf, deswegen. Ja.
Also Feiertage in Japan sollte man sich halt schon anschauen, weil einige Sachen sind dann halt auch geschlossen. Weil ich habe jetzt in der Facebook-Gruppe gelesen, dieses Büro, was in Japan selbst die Führerscheine übersetzt, hat natürlich auch zu den Feiertagen geschlossen. Und Touristen, die gingen da jetzt zum Beispiel gestern zum Frühlingsanfang hin und hat geschlossen und da steht gar kein Zettel, warum haben die nicht auf? Und dann einer so, ja Leute, es war Frühlingsanfang, das ist ein Feiertag in Japan, da haben Büros geschlossen.
Ja, aber Tankstellen, ich bin jetzt hier diese Münchner Sicht, ja. Tankstellen auf dem Dorf machen wir uns auch zu am Wochenende, oder?
Ja.
Also die meisten haben mittlerweile zumindest einen Nachttankautomaten, auch nicht alle, aber...
Nachttankautomaten, schau, das sind ganz neue Wörter, also so Self-Service
mit Kreditkarte. Ja, du musst vorher mit der Kreditkarte zahlen und dann kannst du erst tanken. Das führt zu weiter, dann Nachttankautomat war mal nicht eingeschaltet, ich konnte mal tanken und konnte dann nicht bezahlen, weil geschlossen war.
Oh nein.
Also musste ich am nächsten Tag dahin wieder hinfahren und sagen, hey, ich bin letzte Nacht abgehauen. Und er so, ja, das war mein Fehler, ich habe ihn nicht eingeschaltet.
Ja, verstehe. Okay, wieder was gelernt, Nachttankautomat. Guck her.
Gut. Okay, und weil wir leider nicht 5 Stunden über Hokkaido reden können.
Zumindest nicht heute.
Haben wir ein paar Highlights aufgeschrieben, über die wir im Detail mit euch reden möchten. Und als erstes möchten wir mit euch über Sapporo reden. Also wir haben ja schon angefangen, das war der Ort, wo wir halt gestartet sind.
Die fünftgrößte Stadt Japans. Also das muss man sich mal überlegen. Diese Stadt ist größer als fast alle anderen Städte in Japan und sehr wenige Leute kommen dahin.
Mhm.
Und ich finde das schon krass.
Und sie ist auch erst 1886 gegründet worden. Ich meine, vorher war sicherlich auch irgendwas von den Ainu da, aber...
Das ist generell das Spannende an Hokkaido. Keine dieser Städte ist älter als 150 Jahre dort.
Mhm.
Man muss sich mal vergegenwärtigen, wie lange Städte schon an Orten sind heutzutage. Dort nicht.
Ja, und wenn du ein historisches Gebäude hast auf Hokkaido, ist es ganz oft westliche Architektur.
Mhm.
Also in Sapporo gibt es ja diesen Clock Tower, Uhrenturm. Dann gibt es diese im Nakajima Park, hab vergessen, wie es heißt, dieses Residenzhaus, dieses blaue. Und ja, ganz viele von diesen historischen Gebäuden, die man dann aufsucht, sind eigentlich relativ moderne Bauten.
Das ist ja alles Meiji-Ära und da müssen sie ja quasi alle quasi westlich nachgeahmt haben.
Genau, auch das ganze Stadtbild ist so rasterförmig aufgebaut, was wahrscheinlich auch etwas ist, was aus sehr vielen amerikanischen Städten kommt. Kyoto hat das ja auch, dieses Schachbrett-Dings.
Ja, Kyoto ist allerdings inspiriert von chinesischen Städten. Der, glaube ich, Tang-Dynastie Chang'an. Ja,
das zählt für Sapporo.
Die waren früher dran als die Amis.
Die Amis sich von den Chinesen inspirieren lassen.
Bestimmt, oder random. Naja, egal.
Egal, jedenfalls.
Also in dem Fall hat das, diese schachbrettartige Aufbau von Kyoto ist auch, ne,
der Exkurs von Micha.
Gibt's diese Himmelsrichtungen, was sind die Guten, die Schlechten, Glücksverheißenden. Dann muss da ein Schrein hin und hier ein Schrein, um zu beschützen. Und dann, wie heißt denn das, ich hab's jetzt vergessen. Dieses Prinzip.
Ist doch egal.
Chinesisches Prinzip heißt. Ist auch egal, auf jeden Fall. Es ist schon ein bisschen älter als amerikanische Städte.
Ja, das
aber ist was klar. Ich sagen wollte, Sapporo hat damit nichts zu tun. Sapporo ist einfach eine Planstadt. Fertig. Deswegen kann man da schon eher den Bezug zu beispielsweise New York ziehen.
Okay. Also, und das Schöne ist, Sapporo ist die Partnerstadt von München.
Yay.
Juhu, also wir hatten auch...
Weiß keiner, aber ist so.
Wir hatten auch während der Corona-Zeit
Wir haben den Sapporo-Bogen in München.
Ist die schönste Straße der Stadt. Ich schwöre, wenn jemand aus Sapporo herkommt und den Sapporo-Bogen in München besucht, dann geht er wieder heim.
Das ist die Auffahrt zum Parkplatz im Olympiapark.
Aber wir haben auch das Teehaus im Englischen Garten. Also es gibt schon.
Hat das was mit Sapporo zu tun?
Ich glaube, das war ein Geschenk zu den Olympischen Winterspielen damals.
Die Städtepartnerschaft kommt auch von Olympia her.
Ja.
Weil die, glaube ich, im selben Jahr waren.
Genau, in München waren die Sommerspiele, in Sapporo waren die Winterspiele. Und was auch daraus gekommen ist, ist zum Beispiel im Englischen Garten, im Westpark in München, der japanische Garten, der ist von Sapporo an München geschenkt worden. Und was München nach Sapporo geschickt hat, ist ein Maibaum. Yay.
Aber ein schöner Maibaum.
Wir haben Selfies damit gemacht.
Man sieht im Stadtbild von Sapporo ein bisschen München. Also es gibt zum Beispiel die München-Ohashi, die große Münchenbrücke. Und da sind so ein paar, wie heißen das, Reliefe mit Stadtbild aus München sind da drauf. Habe ich damals fotografiert, als ich das erste Mal in Sapporo war. Der Maibaum und dann hört es schon weniger, oder?
Wir haben jetzt auch nicht direkt nach München gesucht.
Ich habe damals nach München gesucht, deswegen habe ich so ein paar Sachen gefunden. Aber ist egal, auf jeden Fall ist in München weniger aus Sapporo direkt als, glaube ich, andersrum. Aber wenn man dieses Teehaus mitzählt, was jetzt aber irgendwie mit Sapporo wenig zu tun hat, dann kann man schon sagen, diese Partnerschaft existiert. Und sie könnte lebendiger sein, das haben wir schon mal gesagt. Ich weiß nicht, wo und wann, ich glaube, wir hatten schon mal zu Sapporo ein bisschen was gesprochen. Ich würde mir wünschen, dass die Städtepartnerschaft energischer vertreten wird. Und ich weiß gar nicht, woran das liegt. Wir haben ja mit den deutsch-japanischen Gesellschaften, japanisch-deutschen Gesellschaften, sehr viel zivilgesellschaftliches Engagement. Aber Städtepartnerschaften sind in der Regel nicht zwischen zivilgesellschaftlichen Akteuren, sondern zwischen Städten, Firmen, Städten, Rathaus, solche Leute.
Und ja, aber wir hatten ja tatsächlich auf dem Japanfest und auch auf dem Weihnachtsmarkt hier in München im Marienhof gab es ja Stände mit Sachen von Sapporo.
Mhm, die war gut. Ja. Die war gut, die stand. Da haben wir einen schönen Sake gekauft damals.
Genau, und das Schöne ist,
solche kleinen Dinge würde ich mir öfter wünschen.
Was halt München und Sapporo halt auch ein bisschen verbindet, ist das Bier. Also Sapporo Bier ist eine japanische Biermarke, die im ganzen Land halt auch bekannt ist. Und wir
haben, aber, wie wir gelernt haben, in dem Museum, die mal abgeschafft wurde. Hast du das gelesen, Dom?
Ja, ja, die haben sie wieder auf.
Ja, ja, und zwar, weil die Leute, also die Japanerinnen und Japaner, einen Aufstand geprobt haben und gesagt haben, wir wollen unsere regionalen Biermarken wieder haben, weil die haben irgendwie, Asahi Sapporo und noch irgendwas anderes, haben sie irgendwie zusammengeschmissen zu einem Japan-Bier, weiß nicht, welchen Namen sie dann gewählt hatten. Und das ist erst
nach dem Krieg wieder.
Nach dem Krieg, glaube ich, ja, wurde es zurück gebrandet, dass wieder die regionalen Brands, die aber scheinbar derselben Firma gehören, wenn ich das richtig verstanden habe, wieder aufgekommen sind. Und wer mehr darüber lernen möchte, kann ins Sapporo Museum.
Und wenn ihr die deutsche Sprache vermisst, könnt ihr auch ins Sapporo Museum gehen, weil da sind lauter Deutsche immer hier rum aus irgendeinem Grund.
Alle lieben Bier. Klischee erfüllt.
Unglaublich. Echt wenig Touristen, dann gehst du ins Biermuseum und überall wird Deutsch gesprochen.
Der Maibaum steht im Nobdori-Park und da war gerade was ganz Großartiges, was wir dort waren. Nämlich das Food Festival. Das war ein paar Wochen lang, oder?
Das war 1-2 Wochen irgendwie im Herbst.
Also, dieser Park ist lang, nicht ganz so naturbelassen wie der Englische Garten, aber also es führen Straßen durch.
Das es ist auch einfach ein Event-Space.
Ja, also, ja, genau. Und es sind irgendwie 6-7 Abschnitte, so, die diese Park untergliedern. Und von einem Abschnitt zum nächsten Foodstand über Alkoholstände.
Die haben uns da richtig durchgesnackt. Also wirklich, wir sind von Anfang über die Snacks bis
zu. Das war unser erster Tag, ne?
Ja,
wir haben wir überlegt, wo gehen wir denn essen, welches Restaurant besuchen wir heute? Und dann haben wir gesagt, hier.
Food Festival, da hängt ein Plakat.
Hier ist gut. Wie hieß dieses Hähnchen am Spieß? Zingu, Zangu.
Nicht Jingis Khan.
Zangi?
Ja.
Zangi war es, glaube ich.
Ach, die Karaage von.
Das ist so eine Art Karaage, aber halt besonders gewürzt. Und die waren super lecker. Das war das Erste, was wir hatten.
Dann hatte ich ein Makrelen-Sandwich oder so und dann war ich eigentlich eh schon satt.
Melone. Wir haben, also eines der landwirtschaftlichen Produkte, die auf Hokkaido ziemlich angesagt sind, ist Melone, weil das wächst halt in Japan, also die Cantaloupe-Melone. Und was während wir da waren, auch gerade geerntet wurde, waren Zwiebeln und Kartoffeln. Dom hat gesagt, er ist nicht auf Hokkaido, um Kartoffeln zu essen.
Ja, aber Melone, ja, die berühmte U-Body-Melone. Kurzer Exkurs, das sind keines unserer Highlights, aber es war wirklich kein Highlight.
Weil der Micha schlecht geplant hat.
Nicht schlecht geplant, wir fuhren nach Sapporo mit dem Auto. Erste Station, habe ich gesagt, ich will zum Melon-Dom. Zum Melonendom in U-Body und eine frische, leckere, tolle Zucker-Honigmelone snacken wie Yoshi.
Yoshi!
Und dachte mir, geil, das holen wir uns. Und dann sind wir da und es hat zu. Und
weil, es war niemand überraschenderweise, da, es war keine Saison. Ist die Erntezeit von Melonen im Sommer zu Ende und die halten sich auch nicht so lange.
Das Einzige, woran ich mich festhalten konnte, war, dass ein japanisches Pärchen vor uns auf dem Parkplatz gefahren ist und mit ganz, ganz traurigen Augen auf uns zukam. Ah, sieh mal, ist nicht mehr auf.
Aber genau das ist etwas, was uns mit dem Fahrrad wahrscheinlich nicht passiert wäre. Bevor wir da hingefahren wären, hätten wir geguckt, hat das wirklich auf. Aber mit dem Auto ist man einfach flexibler.
Das sagt, lag ja eh auf dem Weg.
Okay, komm, ist eh ungefähr
kleiner,
auf dem Weg.
Kleiner Mini-Umweg war
es. Und du hast später am Tag Melone bei den Blumenfeldern bekommen.
Mhm. Das stimmt, aus dem Kühlschrank. Aus der Tiefkühltruhe, ich weiß gar nicht, wo die hinkommen. Naja, anyway, Exkurs Ende. Zurück zu Sapporo.
Food Festival.
Es war fantastisch.
Fantastisch.
Ja. Wir haben Schwanzmeisen, Mascarpone-Grillen gegessen.
Schwanzmeisen überall. Also da fing es denn schon an.
Und die Areas waren ja so thematisch. So am Anfang war es eher so wie so Matsuri mit so ganz Fingerfood und am Spieß Sachen. Dann später ging es dann so eine Curry- und eine Nudel-Area, gab es, glaube ich. Irgendwann begann die Wagyu-Area.
Da waren wir schon satt zum
Glück. Wo es dann so edle Steak-Restaurants im Zelt oder so drin waren.
Alkoholstände
kamen dann und dann die westliche Küche hinten. Also da war wirklich für jeden Geschmack war irgendwas. Und das Schöne war, das waren halt nicht irgendwelche random Läden, sondern wenn ich das richtig verstanden habe, Läden aus Hokkaido, die quasi so ein Remote-Stand dann von ihrem Restaurant dort gemacht hat. Das heißt, du konntest auch schauen, ah, das fand ich besonders geil und konntest dann Kärtchen mitnehmen von den Restaurants, wo die eigentlich sind. Fand ich sehr cool.
Also vom Timing her war einfach unglaublich cool, dass es halt war, als wir da waren. Was wir auch noch angeschaut haben, ist das Sapporo Tower. Das ist ein Fernsehturm, wo man hoch kann. War ganz cool, weil wir von dort einen Blutmond beobachten konnten, der gerade an dem Abend schien.
Aufgegangen ist. Das war halt so lustig. So, was ist denn das für eine rote Kuppel am Berg da oben hinten? Und so wächst und wächst. Oh, es ist der Mond. Oh, er ist rot. Mondfinsternis. Sehr cool.
Haben wir vorher nicht gewusst.
Wussten wir nicht.
War schön.
Haben wir mitgenommen.
Genau, was wir auch noch gemacht haben in Sapporo war, wir sind zum Mount Muiwa aufs Observation Deck hochgefahren. Und wir sind da halt hingekommen, dachten dann so, boah, schon voll viele Leute hier. Was ist denn da los? Und während wir dort hochgefahren sind, haben wir gehört, hey, es gehört zu den Top 3 neuen Nachtansichten Japans. Weil in meinem Kopf sind die ursprünglichen Nachtansichten Nagasaki von Mount Rokko in Kobe und von Hakodate runter. Aber das sind sie gar nicht mehr. Es gibt mittlerweile 3 neue Nachtansichten und Mount Muiwa von Sapporo gehört dazu. Nagasaki gehört weiterhin dazu und die andere ist noch von irgendeinem Berg auf Kitakyushu. Das ist da, wo es Kyushu und Honshu verbindet. Auch so eine Meerenge.
Auf dem Muiwa habe ich das erste Mal gemerkt, es ist kühler auf Hokkaido, als es in Tokio war.
Wir sind ja in Tokio angekommen. Ich habe geschwitzt wie ein Schwein. Es war fast 40 Grad noch.
Raus aus dem Flughafen und erstmal in eine Wand gelaufen.
Erstmal Hitzewelle und Hitzewand. Und dann waren wir ja 2-3 Nächte, glaube ich, in Tokio nur kurz. Und dort ein bisschen gemacht, sind raus. Und in Sapporo war noch okay. Ich glaube, war noch T-Shirt-Wetter. Und auf diesem Berg, der gar nicht so hoch ist, dann sind wir fast erfroren.
Und dann auch der erste Tag im Auto war dann auch total grau und kalt. Und ich glaube, es war an diesem ersten Abend, wo wir in den Mont Belge sind und uns mit Mützen und Schals eingedeckt haben.
Ja, das war ein bisschen weiter hinten.
Kälter als erwartet.
Also ich habe die Wochen davor das Wetter in Sapporo beobachtet und es war immer so 20, 25 Grad und so habe ich eingepackt.
Ja, wir hatten einen Pulli. Leider eine kalte Woche erwischt. Die Woche nach uns war es wieder warm. Ja, fantastisch. Nee, der Mont Belge war oben am Quarcino hatte. Da sind wir am Meer oben.
Ja.
Mont Belge, wer es nicht kennt, ist eine japanische Marke für Outdoor-Klamotten. Und dort gibt es ja schöne Mützen und Schals.
Die Mütze ist aber gut, die trage ich immer noch gerne.
Ich habe eine gefütterte Leggings gekauft und die ist richtig geil.
So schaut's aus.
Aber Sapporo.
Genau, was haben wir noch in Sapporo gemacht? Grundsätzlich im Hotel. Unser Hotel war das Premier Hotel Nakajima Park. Und es lag für uns total gut gelegen. Weil am Nakajima Park, der war echt süß und nett. Und man konnte von dort zum Hokkaido, wie heißt das, der Schrein? Nein, es ist der Sapporo Gokoku Schrein. Und da wollte ich unbedingt hin. Das war eines meiner Must-Haves, die ich unbedingt machen wollte auf dieser Reise. Weil ich habe nämlich angefangen, Gushuin zu sammeln. Das sind so Stempel, die man sich von Schreinen und Tempeln holen kann. Und dort gab es welche mit Schwanzmeisen.
Musste natürlich sein.
Ja.
War aber sonst nicht arg so viel los an diesem Schrein. Also war das
der, wo es so geregnet hat?
Ein bisschen getröpfelt hat es, ja. Der Nakajima-Park ist sehr cool. Der ist vor allem zur Kirschblüte sehr schön. Ich war mal bei der Kirschblüte da, war fantastisch. Dort steht eines dieser alten historischen Häuser. Hoheikan heißt das. Kann man auch besichtigen. Das ist ganz cool, so alte westliche Architektur. Ich glaube, es war mal ein Haus für Gäste, das ist richtig in Erinnerung habe. Und das Hotel selber ein bisschen altbacken, aber wir hatten eine tolle Aussicht. Also wir haben Richtung Park, auf den Park runtergeschaut. Dom hat ein höheres Stockwerk bekommen, als der hat.
Nein, ich war in Tokio weiter oben. Ich glaube, in Sapporo wart ihr weiter oben, weil ihr die Premium-Zimmer hattet.
Stimmt,
ihr
habt Premium gebucht.
Ihr hattet einen Tisch, ich hatte keinen Tisch.
Aber sonst war es. Also, Zimmer waren top, fand ich auch sehr gut. Es gab auch unten so Welcome-Drinks, haben wir eigentlich nicht genutzt, aber sind theoretisch da. Und hat mir gut gefallen, das Hotel.
Mir auch, also wirklich, wirklich sehr nett. Und sie hatten eine Vogelbeobachtungsstation unten und Vogelbücher zum Bestimmen. Und den Kleiber haben wir gesehen.
Problemlos das Taxi besorgt.
Stimmt, wir sind mit dem Taxi zum Leihwagen gefahren. Wegen Koffern und so, hat man keine Lust. Weil die Trambahn, fällt mir gerade ein, in Sapporo sind teilweise sehr, sehr voll.
Ja, wir mussten einige durchfahren lassen, um eben zu dieser Mount Muiwa Aussichtsplattform zu kommen. Und da dachten wir uns schon irgendwann so, boah, wären wir jetzt losgelaufen, wären wir auch schon da.
Das sind keine modernen Trams, die wirkten eher so wie aus den 60ern mit ein bisschen digitalen Zeug nachgerüstet. War nicht die spaßigste Fahrt, sagen wir so.
Wir haben aus Sapporo noch einen Ausflug nach Otaru gemacht, darüber reden wir auch gleich nochmal. Also da bietet es sich an und wir waren im Historical Village of Hokkaido, weil wir dachten, okay, das ist ein netter Tagesausflug. Und ganz cool war, weil Micha und ich haben zur Vorbereitung auf die Hokkaido-Reise uns Golden Kamui, den Anime, angeschaut. Und das spielt ja auch Hokkaido und spielt halt auch mit der ganzen Ainu-Geschichte sehr intensiv. Und dementsprechend war das ganz cool, weil für den Realfilm wurde gedreht in diesem Historical Village of Hokkaido. Allerdings, es wurde sehr wenig über die Ainu geredet dort. Richtig. Was ich sehr, also es war halt die japanische Sicht auf die,
also es war
Historie
halt,
von Hokkaido.
Es waren halt historische Gebäude von Japanern auf Hokkaido. Also ich glaube, das Hauptgebäude ist der alte Bahnhof von Sapporo. Mhm. Und halt, also es sind halt alte Häuser, die irgendwo abgetragen wurden und da wieder aufgebaut wurden. Von einem Doktor, die Praxis war da und ein altes Polizeihaus und eine Post. Und
ein paar alte Ställe, wo man so eine Plastikkuh melken konnte. Also ich habe es sehr gut gemolken. Micha hat ein paar Anläufe gebraucht.
Dann eine Seidenraupenfarm.
Ja, wir haben auch nicht alle Häuser angeschaut. Eine alte Schule war noch. Also es war total toll.
Ja, das ist die Landwirtschaftsuni da quasi.
Genau, weil man konnte halt in diese alten Gebäude, die teilweise auch Originalgebäude sind, also sie wurden versetzt an diesen Ort, konnte man halt rein. Also Freilichtmuseum, ganz klassisches. Ja, Hauptding ist aber, ist ja Kaitakushi, glaube ich, diese Entwicklungsbehörde, also Kolonialbehörde, muss man eigentlich sagen. Darum ging es, die Geschichte dieser Behörde und auch dieser Zeit zeigt dieses Freilichtmuseum, es zeigt nichts über die Ainu, über die Ureinwohner von Hokkaido. Die spielen gar keine Rolle, werden auch kaum erwähnt, bis gar nicht, also ich glaube eher gar nicht.
Ich glaube, wir haben nur über die Ainu geredet, weil ich dich was zu dem Manga gefragt habe. Du hast gesagt, halt, sie, also der weibliche Hauptcharakter von Golden Kamui, sie ist eine Ainu. Sie, ich so, was ist eine Ainu?
Ja, genau.
Also, das war, glaube ich, mein erster Kontakt mit diesem Wort.
Anhand dieses Museums würdest du danach nicht wissen, was das eigentlich ist. Es gibt aber, und das vielleicht zur Verteidigung, direkt daneben das Hokkaido-Museum. Und das haben wir nicht besucht, das haben wir nicht geschafft. Das ist wirklich direkt gegenüber von diesem Dorf.
Und eine Busstation weiter, glaube ich.
Genau, und vielleicht ist dort mehr zu sehen. Vielleicht teilen die sich quasi die Arbeit so ein bisschen auf. Ich weiß es nicht. Kann man schlecht sagen.
Aber
an dem Abend habe ich jedenfalls auch dann den Golden Kamui-Film geschaut. Und dann konnten wir so sehen, oh, die Verfolgungsjagd. Oh, da waren wir heute. Da ist das Polizeihaus. Da ist es nochmal. Die Straße war nicht so lang, wie sie in diesem Film war. Aber das war sehr cool, quasi einen Film zu schauen, wo man weiß, hey, in diesen Kulissen waren wir gerade.
Mega gut. Und wir haben uns super ömmelt, weil wir immer wieder diese eine, so eine alte Koban war das, ne? So ein Polizeihäuschen. Und du hast halt gemerkt, wir waren ja da, diese Straße, weiß nicht, lass es ein Kilometer lang sein, maximal, ja, nicht bisschen weniger. Und die sind auf dieser Kutsche, es waren das eine Kutschenfahrer, sind sie gefahren, 5 Minuten, 10 Minuten, ich weiß nicht, immer wieder sind dieselben Häuser vorbeigeflogen. Und wir dachten uns, hä? Aber mega,
das fällt einem halt nicht auf.
Fällt null auf, wenn du es nicht weißt. Aber wenn du am selben Tag erst dort warst. Ja, nee, war auf jeden Fall ein Erlebnis wert, allein schon für die Architektur.
Das war auf jeden Fall super, also dachte, wir gehen da schnell durch und wir sind ewig geblieben und wir haben am Ende sogar noch einiges ausgelassen, weil der Tag einfach schon fast durch war. Also.
Genau, so grundsätzlich toller Ort, sehr zu empfehlen, nimmt Zeit mit.
Genau, man muss halt wissen, was einem erwartet. Ne?
Genau, aber wenn man halt mehr über die Ainu erfahren möchte und zwar auch in den eigenen Worten und den eigenen Standpunkten, die sie rüberbringen möchten als Ureinwohner Hokkaidos, da ist auch in der Nähe von Sapporo knapp 40 Minuten mit dem Auto stand auf der Webseite, ein Museum, das nennt sich Upopoi. Die Ainu haben auch eine eigene Sprache.
Genau, man sollte zu den Ainu vielleicht sagen, dass die sind eine andere ethnische Gruppe als die Japaner. Die sind mehr so Inuit und amerikanische Ureinwohner, also alles, was so über Alaska und Nordpol runtergewandert, Nordpol nicht, aber halt Beringstraße gewandert ist und sich in den nördlichen Teilen der Welt verteilt hat. Und die kannte ich vor diesem Urlaub nicht. Ich wusste nicht, dass es die Ainu gibt. Und ich weiß auch für viele, die Golden Kamuy das gesehen haben, war das wahrscheinlich auch der erste Kontakt mit denen.
Und es ist total spannend eigentlich, dass sich da ein Manga das angenommen hat, diesem Thema. Und der Manga-Zeichner und die Geschichte ist ja auch nicht von jemandem, der selbst dieser Kulturgruppe entspringt. Und deswegen ist es eigentlich auch so schön zu sehen, dass er das auch alles so korrekt dargestellt hat, dass auch die Ainu selber das halt auch, vor allem in diesem Museum und so, die Mangas und die Sachen sind halt da. Ja, also die werden auch gezeigt.
Ganz viel, was dieser eine Charakter in dem Film gemacht hat, das sieht man dann im Museum wieder sozusagen, dass das praktisch, wahrscheinlich hat er sich da auch das Wissen angeeignet. Aber
Chitatab.
Ja.
Hackfleisch machen.
Ich habe neulich auch Hackfleisch gemacht aus Hähnchenfleisch und habe das mit dem Messer und dachte mir, boah, ich fühle mich wie bei Golden Kamuy.
Es ist schön, dass so die Macht der Popkultur, dich auch in total neue, interessante Sachen reinzusaugen, ohne dass du jetzt irgendwie ein Lehrbuch oder so lesen musst. Und das finde ich schön. Es kann sehr übergriffig enden, aber ich glaube, also ich meine auch von dem, was man so mitbekommen hat, auch auf Hokkaido, dass das im Fall von Golden Kamuy ganz gut gelaufen ist. Hoffentlich.
Also, das war für mich eines der spannendsten Learnings von diesem Urlaub, weil ich halt nicht wusste, dass es die gibt. Also, Ainu heißt Mensch in ihrer eigenen Sprache. Wie das halt so oft ist, wenn man eine neue Ethnie kennenlernt, sozusagen. Wer seid ihr? Ja, wir sind die Ainu. Wir sind Menschen. So. Ah, ihr seid die Ainu.
Genau, und mit der, es gibt dort ein Museum in der Nähe von Sapporo. Wir haben das
auf heißt der in der Nähe? Also, man fährt schon anderthalb Stunden ungefähr.
Also 40 Minuten schon auf der Webseite.
Ja, das ist von wo? Vom Stadtrand. Anyway, mit dem Zug bist du anderthalb Stunden unterwegs. Man kann auch mit dem Zug dahin fahren und es ist eher so Richtung Noboribetsu tatsächlich.
Genau, also wir haben es auf dem Rückweg von Noboribetsu nach gemacht irgendwie. Weiß ich nicht, ist es okay, es ist nicht mega günstig, aber auch nicht mega teuer, wie ich finde.
Aber 8 Euro für ein Museum.
Aber es ist ziemlich gut gemacht.
Es ist riesig auch. Es ist
ein sehr weitläufiges Gelände.
Das Ding ist, in Japan kosten halt viele Dinge so absurd wenig. Ja. Wenn du so für einen Tempel 300 Yen zahlst, 1200 Yen sind nicht mal 8 Euro. Das ist nichts für so ein Museum. Und dieses Museum ist nicht einfach nur irgendwie ein kleines Haus mit einem Zimmer, wo drei Bilder drin hängen. Das ist ein fantastisches, großes Gelände, wie Dom sagt, aber auch architektonisch wirklich sehenswert. Das Hauptgebäude ist wirklich Schmackofatz.
Ja, wirklich sehr schön modern gemacht, also richtig toll.
Und die Ausstellung war auch wieder riesig. Am Ende war halt auch so, okay, wir haben keine Zeit, wir haben glaube ich nur 2/3 oder so.
Ja, also es war halt wirklich ein sehr modernes Museum, auch moderne Aufbereitung der Inhalte. Also ich habe halt schon in Japan sehr viele Museen besucht und ganz viele vergilbte Schildchen, wo nur ein, zwei Sätze auf Englisch draufstehen, ja, auf Klassiker, Japanisch. Ne?
So ein ganzes Buch Roman. Auf Japanisch und dann so, weiß nicht, ein Ainu Picture auf Englisch dann oder so.
Genau, aber tatsächlich in diesem Upopoi-Museum war halt sehr viel auf Englisch übersetzt und das war richtig
viele Tafeln zu lesen und eigentlich überall auch Monitore, die mit Touch bedienen konnten, die noch verschiedenste Sachen dir gezeigt haben.
Ich habe ein Otterfell angefasst.
Sogar die Filme waren mehrsprachig. Mhm. Konnte dann Knöpfe drücken und fand ich sehr gut, ja.
Also das habe ich so in Japan in der Form sehr, 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 sehr selten.
Es ist auch ein unglaublich neues Museum. Das ist von 2021 oder so gewesen. Die Ainu sind auch noch nicht lange anerkannt, als ethnische Untergruppe. Wie wir vorhin schon gesagt haben, die Japaner haben die ja
unterdrückt,
assimiliert, unterdrückt und 2011 ist erst angelaufen, irgendwie die als ethnische Gruppe anzuerkennen, sozusagen. Also das ist noch sehr weit hinterher.
Man muss auch dazu sagen, die Ainu-Frauen, die haben sich halt auch aus religiösen Gründen halt auch tätowiert im Gesicht. Und das wurde aber auch verboten. Also das heißt, die Ainu durften ihre Bräuche nicht ausleben. Und
die Sprache irgendwann nicht mehr sprechen. Irgendwie gibt's.
Ja, und diese klassischen Maßnahmen, die du als, ich will es gar nicht so negativ ausdrücken, aber es ist halt als Unterdrücker anwendest, nämlich, dass du die Leute aus ihrem Kulturkreis rausnimmst und dann auf eine japanische Schule schickst, ne? Und dann sagst, du bist jetzt ein Bajin, du bist jetzt ein Japaner, vergiss mal deine Herkunft und so. Da sind, also traurigerweise muss man sagen, das sind die Japaner jetzt nicht besser oder schlechter als viele andere Länder auf der Welt vorgegangen. Aber es gibt das eben dort auch und viele wissen das nicht. Mhm. Also vielen Leuten ist das nicht gewahr, dass auch Japan eine kolonial, also gut, blödes Beispiel, weil im Zweiten Weltkrieg oder im Pazifikkrieg ist Japan als Kolonialmacht in Korea, China und sonst wo anderen Ländern eingefallen, aber auch im eigenen, das klingt auch blöd, es war nicht ihr eigenes Land, aber sie haben es sich zu eigen gemacht. Also auch in das, was wir heute als das japanische Staatsgebiet bezeichnen, gab es eben solche Fälle von kolonialer Aneignung und das ist, sollte man wissen, wenn man sich mit Japan, mit dem Land beschäftigt, dass das einfach ein Teil der Facette dieses Landes ist. Punkt.
Aber ja, ich empfehle dieses Museum, wenn man mal da oben ist. Auch einfach, weil es man über die Ainus so wenig hört außerhalb von Japan, außerhalb von Hokkaido, ist lohnenswert.
Ja, wir waren auch am Akansee. Das ist auch ein ja sehr bekanntes Ainu-Dorf. Und da gibt es halt so eine Straße mit sehr viel Handwerkskunst, die von Ainu hergestellt wird, die man dort auch kaufen kann und wo auch sehr viele Ainu-Bürger wohnen. Aber das fand ich so vom Lerneffekt tatsächlich, also ist klar, da wohnen Leute, die einfach Sachen verkaufen.
Ja, aber es war Touri-Kitsch.
Aber also, genau, es wirkte für mich mehr so Touri-Kitsch.
Ainu-Kotan hieß das, ne? Kotan war Dorf und da waren halt ein paar Handwerker. Das ist auch fein und gut, wenn man das mag, viel schöne Holzarbeiten. Aber im Endeffekt war das was eine Touri-Straße.
Gut, was du da noch hattest, war das Tanzkino. Da sind wir jetzt nicht hingehalten, aber die hatten einen großen Tanzraum, wo sie immer also die eine hatten viel mit Geschichten mit Tanz erzählt und da hatten sie wohl, wir waren nicht dort, also aber so ein Theater, wo regelmäßig solche Aufführungen stattfinden. Ja.
Also ein bisschen so, wenn ich Reservat sagen, aber so ein Raum, den sie nutzen können und hoffentlich auch gut machen. Aber so, ich fand's nicht gut.
Aber das war auch in im Upopoi-Museum war auch so, wie leben die Ainu heute? Die Ainu leben heute wie ganz normale Menschen in Häusern mit Elektrizität und allem.
Klar. Richtig, richtig. Naja, was wir auch noch gemacht haben, was ganz gut zu den Ainu eigentlich passt, auch zur Touristifizierung des Ainu, der Ainu-Kultur, im Guten wie im Schlechten, sage ich, ne? Weil im Guten, weil dann kommen Leute damit in Kontakt, im Schlechten, weil es führt halt zu einer, ja, wie soll ich sagen, also wenn du aus alles einen Spaß machst, ein Abenteuer, dann wird es vielleicht weniger authentisch. Anyway, wir waren auf einer geführten Nachttour mit Licht, audiovisueller wie sagt man das, Stimulierung, die auf einer Ainu-Geschichte basierte. Und ich glaube, war noch Ainu beteiligt an der Konzeption von diesem Event. Das hieß Kamui Lumina und war am Akansee. Und das war eine Nachtwanderung durch die Natur, wo mit Projektionen und Licht. Und man hatte so, wie so Gandalf, so ein Zauberstab in der Hand. Der hat geleuchtet und man musste ihn im Takt auf den Boden schlagen und konnte da so ein bisschen mitmachen. Und hat dann eine traditionelle Ainu-Geschichte miterlebt. Und das fand ich auch ein sehr schönes Erlebnis. Hat sehr viel Spaß gemacht.
War für mich auch so ein Highlight. Also war ganz toll, das zu machen. Und nachdem ich da auch gelesen habe, dass eben Ainu beteiligt waren an der Konzeption dieses Events, fand ich auch gerechtfertigt, da Geld zu lassen.
Ja, man will halt nicht die Kultur nehmen und dann verdient jemand Geld damit. Fühlt sich irgendwie komisch an. Aber auf der anderen Seite kommt man so in Kontakt damit. Und Zwiespalt. Genau. Das war unser
Ainu.
Ein Eintauchen in die Ainu-Kultur im Kamui, Golden Kamui, der Anime ist auch auf Netflix, glaube ich, oder Crunchyroll. Auf Netflix sind die Filme, deswegen konnten wir die schauen in Japan.
Ja, in Japan waren sie auf Netflix, ich weiß nicht, wo sie in Deutschland. Ja.
Weiß ich auch nicht, ne? Aber kann man in Deutschland auf jeden Fall streamen und der Einstieg ist ein bisschen holprig, aber es ist eine coole Serie. Also man lernt auch viel über Hokkaido und die Ainu.
Also auf jeden Fall sehr empfehlenswert.
Sowas würde ich mir irgendwann mal für Okinawa wünschen. Wie Golden Kamui für Hokkaido ist, weil Okinawa ist immer nur die Beach-Episode, wenn sie überhaupt
sind. Oh, du wirst
lachen. Wir haben gerade einen ganz Okinawa-Anime angefangen.
Ganz schrecklichen Anime, der geht in ganz fragwürdige
Das Opening ist sehr catchy, ich habe es in meiner Lauf-Playlist.
Ja, aber die Protagonisten sind auch viel zu jung, also das ist
nicht empfehlenswert.
Ich mag es mittlerweile, wenn Anime so, also entweder Fantasy wie Golden Kamui oder auch so im Erwachsenenleben spielt, in Business, vielleicht noch Uni, aber da sind wieder irgendwelche Schulkinder und da geht es um ein Mädchen, das Okinawa-Dialekt spricht und einen Typen, der aus, glaube ich, Tokio da hingekommen ist mit seiner Familie und er versteht sie nicht und er braucht Übersetzer und es ist ein Love-Triangle, aber irgendwie so mit Grundschülern und das ist
muss jetzt nicht sein.
Und ich wollte mich in das Setting irgendwie einleben, ich habe den Namen sogar vergessen, weil ich pack das nicht, das ist gar nicht, ich kann nicht mitfiebern, wenn Kinder in irgendwelchen Liebesgeschichten vorkommen, finde ich ganz, ganz schrecklich.
Ja, deswegen habe ich Highscore Girl irgendwann nicht mehr weitergeschaut.
Ah, da sind wir einfach rausgewachsen.
Wir sind jetzt auch alle fast 40.
Sag das doch nicht. Okay.
Deswegen, weil wir fast 40 sind, lieben wir auch sehr die Natur und Wandern.
Und Onsen.
Und Onsen, weil wir brauchen das, um unsere alten Knochen jeden Abend nach so einer fordernden Tour, wo wir im Auto sitzen, wieder zu pflegen. Wir sind nach Shiretoku gefahren. Das ist eines der Nationalparks in Hokkaido und der ist auf einer Halbinsel. Er ist 711 Quadratkilometer groß und ist auch Weltnaturerbe von UNESCO. Die Halbinsel Shiretoku ist 70 Kilometer lang und an der breitesten Stelle 25 Kilometer breit. Also nicht so unglaublich breit.
In diese Jahreszeit kommt man nicht hin.
Und gerade jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, im Winter, ist schwer zu erreichen. Also sehr viele Teile von Shere Toko sind nicht mit dem Auto zu erreichen, sondern nur mit dem Fuß oder mit dem Boot von der Küste aus. Also der meiste Teil ist wirklich unberührte Natur. Da gibt es ganz viele Tier- und Pflanzenarten, die nur dort vorkommen.
Das ist so ein Trauma, weil das ist ja auch der Ort, wo so ein Touristenboot gesunken ist. Ne?
Ja, genau.
So ein Ausflugboot, wollten Shere Toko ein bisschen Bären anschauen oder so. Das ist einfach gesunken, schon 2-3 Jahre her, glaube ich. Und dann dachte ich mir auch, ich weiß nicht. Also man hatte mal so, oh Gott, Exkurs. Man hatte mal so von Japan diese Erwartung, ja, hochtechnisiert, sehr korrekt und prüfen immer alles im Zug, zeigen sie in alle Richtungen und machen diese ganz pedantischen Checks auch. Aber es kommt immer wieder vor, dass auch so Sachen wie Fähren und Boote sinken. Und nicht oft, zum Glück. Aber solche Dinge passieren und man kann sich da nicht drauf verlassen. Das ist egal, ich weiß nicht, wo der Exkurs herkommt. Auf jeden Fall sind wir nicht mit dem Boot gefahren, damit wir nicht ertrinken. Aber wir hatten ja auch ein Auto.
Also genau. Sind wir Notario hier Boot gefahren.
Genau.
Genau, also tatsächlich kann man Shere Toko so Bärentouren machen, wo man halt vom Boot aus Bären, die an der Küste entlanglaufen, beobachten kann. Weil wir erinnern uns, höchste Braunbärendichte der Welt auf diesen...
Der Welt.
Der Welt, 700 Quadratkilometern, ja. Und
wir haben keinen gesehen.
Wir haben keinen einzigen Bären gesehen, zum Glück. Also aus dem Auto von Entfernung hätte ich sehr gerne einen gesehen. Was wir gesehen haben, waren ganz viele von den Hirschen.
Das war nicht auf Entfernung.
Nicht auf Entfernung?
Die kamen nahe her.
Wir haben Füchse gesehen, wir haben viele Vögel gesehen. Heimisch ist auch ein schwarzer Specht auf Hokkaido, Shere Toko und ganz viele andere Vögelchen und so.
Den Fuchs muss man fast als bezahlten Schauspieler bezeichnen, wie sich der am Straßenrand in der Sonne geräkelt hat und einfach da saß.
Wir werden das Foto einbinden in den Blogartikel.
Ja, oder der Hirsch, der in die Bank wollte.
der war aber am Akansee.
Ja, stimmt.
Aber wir sind da diesen Feldweg, diese Schotterstraße lang gefahren, kommen wir dann, aber auch da um eine Kurve rum und plötzlich steht da der Hirsch und zwar ein stattlicher Hirsch mit vollem Geweih und allem und schaut erst mal und geht dann ganz ruhig weg.
Also war schon beeindruckend, also wirklich so die Tier- und Pflanzenwelt auf Shere Toko war nochmal so richtig so in your face, hier sind die Tiere der Boss und nicht wir Menschen.
Ja, das ist einfach Nationalpark, wie man sich vorstellt. Ne?
Wie er auch sein sollte.
Auch mit einigen Gefahren, also wir hatten... Stefanie und ich hatten eine Bärenglocke dabei mit Schwanzmeißen drauf, waren es die?
Ja, die hängen auch hier in der Küche.
Ja, weil wir einfach echt Schiss hatten.
Eine Wanderung durften wir auch nicht machen, weil Bären gesichtet wurden.
Genau, und wir hatten ja schon mal, also, wie soll ich das erzählen? Wir haben mal gedacht, wir haben Bären gesehen. Ja, wir waren in Ainokura, aus das Gifu oder Toyama, an der Grenze. Und sind gewandert, ins Tal runter und haben da so zwei braune, fällige Dinger an einem Berghang gesehen, auf der anderen Seite des Flusses, wo wir uns aufgehalten haben und sind dann sofort wieder weg in den Bus und sind weggefahren, weil wir gedacht haben, Hilfe, Bären, wir müssen jetzt weg. Und wir haben Fotos gemacht und die sind sehr unscharf und sehr pixelig, weil ich damals kein Zoom-Objektiv habe. Und wir haben sie aber nochmal jetzt vor ein paar Jahre später nochmal ganz in Ruhe angeschaut und ich glaube, wir haben Bergziegen gesehen.
Kamoshika. Das sind so sehr haarige.
Deswegen haben wir auf jeden Fall ein Bärentrauma und versuchen sie wegzuhalten und das war.
Und tatsächlich wollte ich schon länger so eine kleine Bärenglocke haben, weil wir sind dann doch mittlerweile in Japan relativ viel in der Natur unterwegs und dementsprechend bin ich jetzt beruhigt, dass ich eine Bärenglocke habe und ich werde sie auch auf weiteren Reisen mit mir rumtragen.
Cool.
Weil Kamikochi Wanderung incoming.
Steht alles noch an. Mhm. Naja, auf jeden Fall waren wir. Das erste, was wir gemacht haben, war, glaube ich, die 5 Seen.
Mhm.
Ja. Aber wie Dom schon sagte, war eher ein See für uns.
Genau, also die große Runde, die wir eigentlich gehen wollten, konnten wir nicht machen, weil Bären gesichtet wurden und dann durften wir da nicht lang. Wir konnten die kurze Runde über so einen Steg in diesem Park an dem einen See entlang laufen.
Also, Steg ist eine Untertreibung. Das war schon ein großes Holzsystem von schlingenden Weg über Gebüsch. Also das war sicher ein
Bambus. Kilo. Bambus.
War das Bambus, ja. Mhm. Das war sicher ein Kilometer oder anderthalb, wo man über diesen Steg, diesen gewundenen Holzweg laufen konnte.
Und das Schöne, komplett mit Strom gesichert, dass keine Bären draufklettern.
Genau, das ist quasi der Fallback von dem Nationalpark. Wenn Bären gesichtet werden, dann werden die Wanderwege um die Seen gesperrt, aber dieser Steg ist immer noch da, um bisschen was zu genießen. Und war ein toller Steg, hat mir gut gefallen.
Man konnte den See anschauen und ich glaube, bis zur Küste hat man auch runtergesehen.
Mhm. Also wirklich wahnsinnig schön. Aber das war noch gar nicht das Highlight.
Das war der erste Tag mit Sonne wieder.
Ja, genau, da schien dann die Sonne. Ich konnte die Strickjacke ausziehen, mit einem T-Shirt rumgelaufen. Also war super. Und dann ging es weiter zu unserem Highlight, was wir im Vorfeld schon geplant und gebucht hatten. Wir haben uns vorher in einem Natur-Infocenter so Wasserschuhe ausgeliehen, weil es ging zu einem Onsen-Wasserfall, den man mit diesen Wasserschuhen hochlaufen konnte, dort Zeit verbringen und dann wieder runterlaufen.
Der Kamui-Waka. Also Kamui ist ein Wort von den Ainu, was quasi ihre Naturgötter sind.
Mhm. Kami.
Kami.
Kamui. Zufall? Ich weiß es nicht.
Jedenfalls, das ist im Sommer mit dem Bus erreichbar. Das ist auch, muss man vorher reservieren, damit man, also die haben da so eine Grenze, wie viele Leute das pro Tag machen dürfen, weil eben Nationalpark und da die Natur steht im Vordergrund. Und wir haben das vorreserviert. Wir waren aber schon in dieser Grenze, dass es eingestellt wurde. Wir waren in der Nebensaison und mussten quasi, Dom musste uns mit dem Auto auf einem sehr graveligen Weg dorthin fahren. Ich glaube, so 10 Kilometer über so einen kleinen.
Ja, da waren wir. Und also wirklich Gravel. Mhm. Also, glaub ich, 30 km/h oder so gefahren. Und auch, also Kurven und durch den Wald und wie gesagt Hirsch. Also wir waren eine halbe Stunde unterwegs für diese 10 Kilometer, glaube ich. Und aber es war jetzt nicht weiter dramatisch. Es war sehr schön. Wir haben Hirsche gesehen. Es war Wald und die Straßen waren auch breit genug, dass du den Gegenverkehr ausweichen konntest. Und ganz am Ende kommt ein Parkplatz, der Kamui-Waka und eine Schranke und danach ist nichts mehr. Das ist
auch das letzte Stück, wo man mit dem Auto halt hinfahren kann.
Richtig, danach kommt noch Naturpark und dann kommt der Pazifik. So, das ist mit eins der östlichsten Dinge, wo du hin kannst mit dem Auto, sage ich mal.
Genau, dann haben wir die Schuhe angezogen, haben einen Helm bekommen, haben eine Kurzanweisung erhalten, wie man. Wir
haben uns auch in wasserfeste Klamotten gehauen. Also zumindest in
schnell trocknende
Klamotten gehauen.
Genau, und dann sind wir da hochgestiegen und je weiter höher wir gekommen sind, umso wärmer wurde das Wasser und das ist einfach
wahnsinnig toll. Ich war überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass oben so warm ist.
Mhm. Ja. Und generell, ich wusste nicht, was ich hier war. Ich dachte mir, es ist flacher irgendwie sozusagen, aber es ging schon.
Man musste richtig klettern.
Schon in den Wasserfällen. Die Schuhe waren der Hammer. Also null weggerutscht. Du bist auf diesen relativ glatten Felsen in fließendem Wasser wie eine Bergziege auf dem schrägen Stuhl gestanden, ohne dass du dich irgendwie abgerutscht bist.
Aber einfach so. Also das
Man muss dazu auch noch
dieser,
sagen.
Dieser Wasserfall hat, glaube ich, säurehaltig. Mhm. Also ist eine saure Quelle und alles an Algen.
Es bilden sich keine Algen dort.
Quasi weggeätzt oder kann da gar nicht wachsen. Und deswegen sind die, also deswegen gibt es keinen Glitch. Aber ich hätte trotzdem nicht erwartet, dass man mit diesen Schuhen einfach so im 45-Grad-Winkel diesen Berg da hochlaufen kann. Hä?
Im Wasser.
Im Wasser. Im fließenden Wasser.
Im fließenden Wasser.
Ein Bekannter von uns, der hat, wir haben mit dem auf Discord noch geschrieben über diesen Ausflug, der war vor ein paar Jahren schon mal dort und der hat gemeint, der ist da barfuß hochgelaufen. Der musste keine Schuhe ausleihen.
Wir mussten auch nicht.
Ich weiß nicht, ob sie uns reingelassen. Wir hätten vielleicht auch mit eigenen Schuhen rein.
Nee, die Schuhe sind tatsächlich optional. Die haben wir im Shizen-Center haben wir die geholt. Ja.
Aber hat sich gut angefühlt.
Helm ist Pflicht,
ja. Also wirklich absolutes Highlight. Wir sind hochgelaufen, waren da schon begeistert, sind wieder runter, waren also noch begeisterter.
Man klettert ja quasi 3 Wasserfälle hoch, am 4. ist Schluss. Und zwischen dem 2. und dem 3. sitzt auch eine Mitarbeiterin mit einem Erste-Hilfe-Paket.
Stimmt.
Fand ich übrigens sehr
beruhigend.
Ja. Peace of mind. Das war aber auch am stärksten Aufstieg. Also da habe ich mir schon gedacht,
Das kann auch nicht jeder.
Das schafft auch nicht jeder.
Ja. Also sie hat auch dann immerhin gezeigt, so hier kann man besser hoch und hier kann man besser runter. Und
also
und
so
ganz oben war das Wasser schon schön warm einfach. Ja. Da stand man dann ein bisschen in dieser etwas tieferen Pfütze.
Da lag auch ein alter Mann in so einem Wasserloch.
Ach, das war schon, also wirklich absolutes Highlight.
Absolutes Highlight, ja. Also.
Das muss man natürlich wegen Saison, wann die aufmachen, gucken. Aber
und das ist
wunderbar.
Halt wirklich ein Ort mitten im Nirgendwo. Anders kann man es nicht beschreiben. Das ist.
Aber es ist eine gute Überleitung zu unserem Ryokan, wo wir übernachtet haben. Wir haben uns nämlich entschieden, in einem Ryokan zu übernachten im Nationalpark. Mhm. Ich weiß nicht, ob es eines der wenigen Übernachtungsmöglichkeiten dort drin ist.
Viele gibt es da nicht.
Ja.
Also wir haben schon geschaut und vor allem Ryokans gibt es ganz viel. Also es gibt da diese beiden Städte auf beiden Seiten des Nationalparks, wo der anfängt. Wie hießen die eine, wo wir durchgefahren sind, mit den Godzilla-Touren?
Ah, mit den Steinen, die aussehen wie Godzilla?
Ja, nee, da gibt's so einen Dienstleister für Bootstouren, der irgendwie Godzilla-Touren heißt. Genau, aber es ist hier, beim Odonkorok. Aber wie heißt die Stadt? Google, lass mich nicht im Stich. Lass mal gucken, was die Adresse sagt.
Shadi.
Ja, es gehört zu Shadi, aber die Stadt heißt nicht Shadi.
Es ist auch egal.
Ja, ebenfalls, egal.
Wir haben in einem Ryokan übernachtet im Nationalpark. Das heißt Chinohate und übersetzt heißt das so viel wie am Ende der Welt.
Utodo heißt die Stadt.
Utodo. Chinohate am Ende der Welt. Und das ist sehr, sehr treffend. Hat sehr gepasst,
weil dieser Ryokan lag auch am Ende einer Straße und dann war nur noch Wald und war nur noch Wald drumherum.
Bisschen Wanderweg.
Ein paar wilde Onsen vor dem Hotel, die wir uns am nächsten Tag angeschaut haben, die wirklich sehr schön waren, aber wo wir nicht reingegangen sind, weil sie halt, da kann halt jeder einfach so vorbeilaufen.
Es war auch jemand drin.
Aber es war ein Mann.
Ja.
Aber das war wie bei Ghost of Tsushima, ja, wie bei diesem Videospiel, wo du einfach random durch den Wald läufst und dann siehst du so ein Onsen und es ist so ein echtes Becken. Mhm. So ein natürlich geformtes Becken aus Kalkgestein, glaube ich, und wie diese Terrassenfelder. Zwei oder drei untereinander waren das.
Und das war auch heiß.
Und es war fantastisch. Natürlich wird es auch also Menschen unterstützt.
Wird auch gepflegt, sauber gemacht.
Und dann ist hinten im Wald ist nochmal so ein, sah aus wie einfach so ein in den Wald eingelassener Wasserbottich. Und das war auch nochmal eine Quelle. Und das war mega lustig.
Mhm.
Man hätte echt Bock gehabt, da reinzugehen. Aber es hat, zeitlich ging es nicht mehr aus. Außerdem war die Quelle im Chino hatte.
Auch ziemlich nice.
Und tatsächlich, rückblickend, also wir haben ein bisschen Angst gehabt, dass wir wollten ein bisschen Dom auch Ryokan-Kultur zeigen und ich hatte so Angst, dass so ein bisschen altbacken und schäbig ist, aber ich glaube, es war fast ein Highlight, oder?
Das war die coolste Übernachtung eigentlich, also jetzt nicht vom Schlafplatz ungefähr, aber das war halt wirklich mit traditionellem Abendessen, traditionellem Frühstück in so einem Tatami-Mattenraum mit echt netten Staff.
Schlechten Kaffee.
Das kann ich immer nicht beurteilen. Ein super schöner Onsen, also gemischt, das Außenbecken.
Genau, totales Highlight, weil wir werden häufiger gefragt, wo man als Paar gemeinsam in den Onsen gehen kann. Und im Chino hatte, zufälligerweise, gab es einen gemeinsamen Onsen, den man halt Mann und Frau gemeinsam nutzen kann, der Außenonsen. Man bekommt so ein schickes Badekleid. Ihr Männer habt auch so eine Badehose bekommen.
Ja, so eine ganz stretchige. Also da hatte ich tatsächlich auch mit meinem dicken Hintern keine Probleme reinzukommen.
Und das absolute Highlight war, wir saßen da an dem Abend in dem Onsen. Und dann liefen da einfach so die Hirsche vorbei auf der anderen Seite von so einem kleinen Fluss.
Nicht nur einer.
Nein, es waren drei und die chillten da, snackten, liefen weiter und wir so, was? Wie geil ist das denn?
War einfach ein gutes Erlebnis.
Mhm. Ja.
Schierwasser.
Mhm. Ich glaube, wir sind auch Onsen gegangen, essen, nochmal Onsen, Bett, aufstehen, nochmal Onsen, Frühstück.
Definitiv, also wirklich richtig, richtig toll. Chino hatte mega Empfehlung, sehr nettes Haus, sehr, sehr freundliche Angestellte.
Ja, also es wirkte, als hätte das Haus schon bessere Zeiten hinter sich gehabt und wir hatten auch gedacht, es sind ganz schön wenig Leute da. Als wir dann beim Frühstück waren, wo dann alle zusammen waren, war doch okay.
Ich glaube, es war gut, schon voll. Ja.
War jetzt nicht leer oder so.
Da waren auch ein paar Deutsche, die haben wir schon im Nationalpark gesehen und so und die haben wir dann in Akan, glaube ich, nochmal gesehen oder so. Die hatten eine ähnliche Route wie wir.
War ganz lustig, ja. Und man kann vom Chinohate aus, geht noch einen Wanderweg hinten hoch und da könnte man eben noch auf die Berge hochwandern. Haben wir jetzt nicht gemacht, aber das war auch eines der Highlights der Reise. Also Shiretoko insgesamt, aber auch insbesondere diese Übernachtung dort hat mir sehr gut gefallen.
Also wenn man irgendwie auswählen muss, was man in Hokkaido macht, weil man eben nicht 12 Tage wie wir dort verbringen kann, versucht auf jeden Fall Shiretoko mit reinzunehmen, weil das ist für mich so ein Must-Have, was man auf jeden Fall gesehen haben muss. Dann noch der nächste Nationalpark, den wir richtig schön fanden. Das ist der Daisetsu-an-Nationalpark.
Daisetsu-san-Nationalpark.
Und wir sind, nachdem wir in Chinohate übernachtet haben, oder vorher, ich weiß nicht, vorher haben wir das gemacht. Vorher. Sind wir dorthin gefahren und wir sind bei Soonkyo-Onsen.
Soonkyo.
Ja, Onsen. Gestartet, hatten ein bisschen Schwierigkeiten, einen Parkplatz zu finden.
Stadt war voll, es war einfach, überall waren Autos.
Aber es gab auch gar nicht so viele Parkplätze. Also es war schon sehr wenig an öffentlicher Packraum auch zum Bezahlen da und wir sind dann...
Es gab so ein kleines Parkhaus, ein zweistöckiges, aber es war keine voll. Chance, keine rein.
Also da standen Leute schon an,
um am Parkraum... Und dann ein bisschen weiter oben bei der Seilbahn waren noch welches und da haben sie uns auch gleich wieder weggelegt.
Ja, dann sind wir einfach zu einem Hotel gefahren, haben uns dort hingestellt.
Und sind nicht direkt auf den Hotelparkplatz gestellt, da war so ein bisschen Schotterfeld vor diesem Hotel an der Straße.
Also macht bitte
stand,
nicht nach.
Da stand kein Schild.
Es wirkte nicht verboten.
Also aber auch nicht hundertprozentig erlaubt. Also wir sind somit so ein bisschen...
Es ist alles gut gegangen.
Es ist alles gut gegangen.
Also, ein Parkplatz reicht meistens.
Jedenfalls, das ist eine, dieser Onsenort, der ist in so einer Schlucht und man fährt halt mit einer Seilbahn auf den Kurobe hoch. Kurodake hoch und da kann man oben ein bisschen wandern. Und wir sind so einen kleinen Rundwanderweg gelaufen, der nicht mega lang ist, weil wir.
Kamui no Mori hieß der.
Erst war die Seilbahn und dann war noch der
Sessellift. So ein Sessellift, genau.
Das Running Sushi für Bären. Der Sessellift fährt sehr nahe am Boden vorbei, teilweise diese Strecke. Und auch in das ist noch Bärengebiet dort.
Alles so. Ist Bärengebiet.
Wenn da gerade ein Bär steht, kann ich der runterpflücken. Zumindest an manchen, von manchen Stellen von diesem Sessel.
Ganz kurz, das werde ich nie vergessen. Running Sushi für Bären, wie auf dem Sessellift.
Sehr amüsant.
Müssen wir mal visualisieren.
Jedenfalls, wir haben das erste Herbstlaub gesehen, weil in Hokkaido ist das alles ein bisschen früher als im restlichen Japan. Und war einfach total schön. Also mich
war echt ein schöner Wanderweg, vor allem war nicht steil, sondern war mehr auf der Ebene, wo man dann also man konnte auch noch höher, aber den haben wir nicht genommen, wir sind bloß zu der Aussichtsplattform.
Genau, wir haben den kleinen Rundweg genommen, weil ich hatte noch Probleme mit meinem Fuß, weil ich vorher umgeknickt bin.
Zum Gipfel hätte man auch gekonnt, ja. Haben die Wanderer hochschlängeln sehen.
Und ich glaube, wenn man mehr Zeit mitbringt und besser zu Fuß ist als ich an diesem Urlaub, dann auf jeden Fall macht die große Wanderung. Nimmt mit, was geht, weil es war wunderschön, was wir gesehen haben. Und der Dom hat sich ein Bandana gekauft.
Mhm. Weil am Abend vorher die Aino kennengelernt mit Golden Kamui und dann hing da so das Bandana, das die mehr oder minder in einem Anime trägt. Mhm. Und ich bin ein alter Bandana-Träger und ich habe gerade von den Aino gelernt und so, ich habe dieses wahrscheinlich billige Touristentreiber-Bandana gekauft.
Genau, und dann ging es halt wieder runter nach einiger Zeit und dann haben wir dort in dem Ort auch Ramen gegessen, weil wir den Ramen-Shop irgendwie vorher irgendwo gesehen haben, wo
er... Ja, in einem YouTube-Video.
In einem YouTube-Video, genau.
Influencer-Opfer geworden.
Genau, und der Dom hat zum ersten Mal Miso-Ramen gegessen.
Richtig. Davor hatte ich immer nur Tonkatsu und Shoyu.
Tonkotsu.
Das ist uns auch zum Verhängnis geworden.
Oh, in diesem Lokal. Ich hab bestellt, und ich habe nicht richtig gelesen. Und habe dann für Dom... Also ich dachte, ich habe Tonkotsu-Ramen bestellt. Aber es war Tonkatsu-Ramen. Und wir haben dann getauscht und ich habe es dann gegessen, aber es war super lecker, also da schwamm einfach ein Schnitzel in den Rahmen. Habe ich noch nie gesehen
vorher. Auch nicht so üblich.
Aber war ganz gut, bisschen soggy, weil die Panade ja einweicht. Mhm. Und Dom hat dann die Special-Rahmen, glaube ich, bekommen, die Miso-Rahmen.
Die ich super fand. Weil Miso-Suppe ist okay, aber finde ich jetzt nicht spektakulär. Mhm. Deswegen dachte ich immer, Miso-Rahmen schmecken wie Miso-Suppe. Nope. Miso-Ramen sind auch ziemlich lecker. Und einfacher zu machen aus Tonkotsu.
Das stimmt, aber die Tonkotsu-Ramen hast du jetzt gar nicht bekommen, oder?
Nee. Nicht also, auf Hokkaido, aber weil...
Die kriege ich hier, sozusagen. Und Miso-Ramen habe ich mir ein paar Mal daheim selber gemacht. Und die macht man auch teilweise ein bisschen schärfer, als man Tonkotsu macht. Und das finde ich halt auch nice. Also ja, was Neues gelernt, was ich mag.
Beim Kurodake gibt es auch einige Wasserfälle. Einen sieht man sogar oben von der Aussichtsplattform aus dem Kamui no Mori Waldwanderweg. Und weiter unten sind aber noch mehrere sogar Wasserfälle, unter anderem die, wie heißt das, Ginga no Taki und
Ryusei
no Taki. Und das ist ein Doppelwasserfall, der von unten schon sehr beeindruckend ist. Man kann entweder den einen oder den anderen sehen, da ist so ein kleiner Felsvorsprung dazwischen. Oder man geht auf die Aussichtsplattform direkt am Parkplatz gegenüber, ein bisschen so Holzstege hochwandern und kann dann beide gleichzeitig sehen. Und auf Google haben wir fantastische Bilder gesehen. Und wollten da unbedingt hin.
Wir durften aber nicht.
Durften nicht, weil es wurden Bären gesichtet. Und ja, wenn Bären gesichtet wird, Vorsichtsmaßnahme, werden halt die Waldwanderwege mitunter gesperrt.
Aber ist ja auch richtig so.
Ja, ist auch richtig so. War ein bisschen schade, weil das wirklich ein toller Ausblick ist. Aber das war direkt an der Straße, wo wir langgefahren sind. Parkplatz kurz raus, 5 Minuten.
Aber grundsätzlich, Parkplatzsituation in Hokkaido, also an allen Touristenzielen, also wir waren ja
bis auf Daisatsu.
Genau, außer da, wo wir jetzt gesagt haben, war schwierig, aber es war überall sonst total easy, einen Parkplatz zu finden. Sie waren nicht immer kostenlos, häufig so 500 Yen haben wir gezahlt, aber ist halt Platz auf Hokkaido.
Aber wie wir schon gesagt haben, wir waren in der Nebensaison.
Es waren sehr viele Chinesen da. Für wenig andere Touristen, sehr, sehr viele Chinesen. Hat mich überrascht, in welchem Ausmaß, wie viele. Also gerade in den Hotels, die wir am Akansee hatten oder in Noburibetsu, waren sehr viele andere Touristen, eben hauptsächlich Chinesen da. Und es war schon
sehr laut.
Ja, manchmal, also sie sind schon manchmal sehr laut. Ganz oft
große Reisegruppen sind. Und große Gruppen sind immer laut.
Und das war auch diese großen Onsen-Hotels waren ein krasser Gegending zu dem Ryokan, wo wir in Kinohate waren. Mhm. Also das waren, Kinohate war vielleicht für 100 Leute gedacht und so. Und das waren schon ein paar Tausend da.
Ja, also wir haben gelernt, Kumo und ich haben gelernt, dass wir das, was man in Japan, glaube ich, als Resort-Hotel bezeichnet. Also so wirklich eine große Anlage, die auch ein bisschen Luxus verspricht und auch hat. Ne? Also wir hatten jetzt
und auch enorm krasse Onsen-Anlagen.
In Ubihedo und am Akansee hatten wir schon tolle Anlagen und das wirkte schon ein bisschen luxuriös. Aber es ist nicht der Luxus, den wir suchen. Also ich suche nicht shiny bling bling, sondern ich suche eher die Einsamkeit im Wald, habe ich festgestellt. Und jetzt wissen wir, was wir nicht mehr so gern machen. Ne?
Wir wollten Dom aber coole Onsen zeigen.
Wir wollten Dom tolle Ryokan zeigen.
Wir haben gut gebadet. Essen war auch voll in Ordnung. Mhm. Die Hotels waren nicht scheiße, das hat schon.
Nee, das waren schon gute Hotels. Die waren halt.
Aber es war halt Massentourismus,
Buffet,
ja.
Mit Buffet-Style, Frühstück, Buffet Abendessen.
Ist Kampf überall. Und
Abendessen vor allem ist Kampf, ja.
Also bis ich das komplette Buffet mal abgelaufen hatte, um zu wissen, was es dort alles gibt, dachte ich mir so, boah, Alter. Also
es war Wahnsinn. Gut, es war auch gutes Essen. Es war gut, ja. Aber es war halt auch zu viel, auch verschiedene Areas von Ländern her, die westliche, die chinesische, die japanische. Und dann gab es den Kampf um die Melonen. Und
ich habe sehr viel Melone gegessen. Ich habe mich den Kampf gegeben mit den japanischen Omis.
Ja, wie sich die vordrängeln konnten. Am Sushi-Buffet war es da gedrängelt.
Naja.
Ja, das war jetzt ein kleiner Exkurs. Ja. Minuspunkte auf Hokkaido. Zurück zu den Highlights. Nicht.
Das war plus minus null.
Zurück zu den Highlights. Eines meiner Highlights war tatsächlich unser Tagesausflug nach Otaru. Das ist auch etwas, was man aus Sapporo sehr gut machen kann.
Und was man aus Golden Kamui kennt.
Und was man aus Golden Kamui kennt, weil Otaru ist deutlich älter als Sapporo als Stadt. Und deswegen
Alte Hafenstadt.
Eine alte Hafenstadt, genau. Und da wurden auch die Otter gefangen. Weil sie haben die Seeotter gegessen. Hm. Und fürs Fell.
Baban.
Baban. Und mein Highlight war. Also total schöne alte Hafenstadt, alte Fabriken, Warenhäuser.
Also man merkt halt so richtig, gemacht. Es ist so Mittelspätindustrialisierungs Hafenstadt. So dieses, ist das noch viktorianisch? Bisschen spätere. Also, denk gerade an das Brettspiel Brass Birmingham. Also, aber halt gerade diese, wie die Industrialisierung losgeht, so richtig so eine Stadt ist das von damals. Ne? Das ist halt mit Backsteingebäuden und Fabriken und so alles aus dieser Zeit noch.
Und das fand ich total schön anzuschauen. Sie hatten auch eine Einkaufsstraße, wo ganz viel alte Handwerkskunst, zum Beispiel mit Glas, ist so ein Produkt, was aus Otaru sehr berühmt ist. Und ja, wird dort sehr viel verkauft, sehr viel Schwanzmeisen aus Glas. wir hatten überlegt, ob wir Sojasoßen-Gefäße aus Schwanzmeisen-Glas-Design brauchen, aber wir haben uns dann dagegen entschieden.
Wir haben Baumkuchen gekauft.
Ja, stimmt.
Der Baumkuchen war mega.
Der war mega.
Es gibt ganz verschiedene Arten. Otaru hat, glaube ich, zwei oder vielleicht drei Haupt-Areas. Einmal die Kanal-Area. Ist der alte, sehr alte, noch zum Glück erhaltene Kanal. Wir haben eine Bootstour gemacht auf dem Kanal, haben ein bisschen was über die Geschichte gehört und hatten unter anderem gehört, dass sie den Kanal zuschütten wollten, um die Straßen zu verbreitern. Klar, Klassiker der modernen Stadtplanung. Und dass es dann Proteste gab vor Ort und man sich dann entschieden hat, nur teilweise, glaube ich, die Straße zu verbreitern und den Kanal zu erhalten. Zum Glück für Otaru, weil das eines der Haupttouristen-Anziehungspunkte heutzutage ist.
Mhm. Ich glaube, es war eine alte Glühbirnenfabrik, wo sie dann gesagt haben, hey, das war eine Kulisse für einen, welchen Film?
Für irgendeinen Film, genau. Die ist abgefuckt und steht leer und so. Und Otaru hat aber noch eine zweite Area, das ist die Einkaufsstraße. Den Namen jetzt vergessen, aber die ist ganz prägnant, ist relativ lang, mit wirklich tollen Geschäften. Es gab da Sake, Handwerkskunst, Spieluhrenmuseum war da auch. Am Ende dieser Straße lag die Märchen-Kosaten, also die Märchenkreuzung. Bin nicht verstanden, warum das so heißt, aber wir sind da eingestiegen in den Bus.
Und wir sind zum Tengoyama gefahren.
Genau, das ist die dritte Area, da sind wir aber noch nicht.
Buh.
Und es gibt in Otaru selber noch ein paar Sachen, die habe ich bei meinem ersten Besuch dort gemacht, die haben wir jetzt nicht geschafft. Da gibt es zum Beispiel einen schönen Park mit Kirschblüten. Es gibt ein Eisenbahnmuseum, wo man auch rein kann mit historischen Lokomotiven, was ich damals sehr toll fand. Und man kann dort in dieser kleinen, eigentlich sehr kleinen Stadt richtig viel machen. Mhm. Und dann gibt es noch die Kumo, glaube ich, schönste Area, die dritte Area, Tenguyama.
Genau, das fand ich richtig, richtig schön. Das ist ein Berg, wo man auch mit einer Ropeway hochfahren kann. Und weil es halt, wir waren halt Ende September, Anfang Oktober da und es wehte halt das Pampasgras auf diesem Berg. Und es war also für mich einfach optisch unglaublich schön. Und oben auf dem Tenguyama, oben ist halt Kaffee, Aussicht, la, wunderbar. Chipmunks. Und ein
Chipmunk-Zoo.
Ein Chipmunk-Zoo, der uns sehr begeistert hat, wo wir aber 300 Yen verloren hatten. Weil man konnte sich für 300 Yen Futter, also Sonnenblumenkerne kaufen. Allerdings musste man irgendwie 2 Yen-Stücke gemeinsam reinstecken oder irgendwie
wir so. Wir haben den Automaten nicht verstanden. Es war ein mechanischer alter Automat. Und
er hat unser Geld geschleckt. Ja.
Hat mein Geld geschleckt. Ja. Nicht unser Geld, mein Geld.
Die nach uns haben dann, glaube ich, für 100 Yen.
Ja, die haben mein Geld und ich konnte nicht, das war okay. Aber wir hatten dann kein Kleingeld mehr, dann konnten wir kein Futter. Die Zoos in Japan sind ja alle relativ freudig, das ist kein Geheimnis, dass wir die nicht mögen. Aber dieser Ort war ganz cool, weil nur so ein paar Tiere in einem relativ großen Gehege waren. Und das fand ich akzeptabel.
Die hatten viele Gebüsche, also die mussten sich nicht zeigen, wenn sie nicht wollten.
Aber sie waren richtig, richtig fett.
Ja. Also die haben den ganzen Tag nur gesnackt.
Ja.
Und ein bisschen weiter oben waren auch diese Rodelbahnen. Die sind wir auch noch gefahren.
Sommerrodelbahn.
Genau, also normalerweise kann man am Tenguyama auch natürlich Wintersport machen. Habe ich auch gesehen, Bilder, aber bin nicht so der Wintermensch. Und dementsprechend habe ich gesagt, nee, ich fahre nicht im Winter nach Hokkaido. Machen wir das bitte im Sommer. Also haben wir eben den September gewählt.
Trotzdem gerodelt.
Ich fand es ein bisschen bedrohend.
Ich fand es mega gut, mir hat es mega Spaß gemacht.
Ja genau, also Dom und Micha hatten einfach wirklich viel Spaß. Und
runtergeheizt.
Und ich bin halt auf dieses Ding da gestiegen und dann kroch eine Raupe beim Start über diese Bahn. Und ich habe ihm gesagt, ich töte diese Raupe nicht. Nein, nimm sie weg. Ich will sie nicht töten. Und
wie hast du es ihm gesagt?
Weiß nicht, Kurosanaide.
Mushi Daisuki.
Und keine Ahnung. Irgendwann hat er sie dann widerwillig runtergenommen und dann konnte ich endlich starten. Und ich dachte mir so, oh Gott, warum ist Micha in solchen Momenten nicht bei mir, um Japanisch zu reden?
Ich bin vorausgefahren, weil ich Fotos von unten machen wollte von den beiden.
Ja, und der Dom fuhr runter und ich dann hinterher. Ich bin aber auch super langsam gewesen, weil ich nicht mit voller Power da runterheizen wollte, weil ich dachte, ich fliege aus den Kurven. Wahrscheinlich passiert das nicht.
Ja, sie sagen dir schon, da sollst du bremsen und da sollst du bremsen.
Es hat schon ein Restrisiko.
Ja. Aber ich habe Helme getragen.
Ja.
Und irgendwann kam ich unten an, total durch den Wind aufgeregt, spannend. Und dachte mir so, das mache ich nicht nochmal. Aber war cool. Also irgendwie cool, dass es überhaupt im Angebot war.
Generell, der Blick von da oben war ziemlich cool auf die Bucht von Otaru runter. Da war ein kleines Skimuseum auch über den japanischen Wintersport.
Stimmt, das war richtig spannend.
Und also, die ganz viele Tengu-Masken überall aus Japan.
Ja. Ein kleines Lokalmuseum auf dem Tenguyama haben sie dann, also 2-3 Räume waren das nur, aber es war kostenlos, konnte einfach rein und konnte sich was über die Geschichte der Tengu, also diese Dämonen,
Winddämonen, mit der langen Nase.
Flügel, Nasenviecher, konnte man was lernen, verschiedene Masken genau aus ganz Japan und verschiedene Orte, wo es Tenguyama noch gibt und allein das Museum fand ich schon ganz cool.
Ja, ein Skimuseum so. Bei mir in der Heimat auf der österreichischen Seite drüben ist ein Skihersteller. Einer von denen war auch da sozusagen. Da war was aus der Heimat.
Also grundsätzlich war ich total überrascht, wie viel es dort oben auch anzuschauen gab. Also wir haben mehr Zeit dort oben verbracht, als wir gedacht haben, dass wir dort
Zeit
verbringen.
Das war fast überall so. Es gab fast überall mehr zu sehen, als wir dachten sozusagen. Es war nicht so, hier ist eine Tafel und hier ist der Kiosk und
jetzt konsumiere.
Also vielleicht die Road to the Sky. Das war der ärmste Getränkeautomat, den wir in ganz Japan gesehen haben.
Also die Road to the Sky ist einfach nur eine sehr, sehr lange gerade Straße, die aber durch die Krümmung irgendwie so ausschaut, oder ob sie direkt in den Himmel fährt. Und sie haben halt aus diesem Spot, der über Instagram sehr, sehr viele Fototouristen angezogen hat, halt einfach so ein Touristenort gemacht. Die haben einen Selfie-Stick, also so ein Selfie-Ding aufgestellt. Sie haben ein Schild.
Eine Aussichtsplattform.
Mini-Aussichtsplattform. Aber sie haben halt wirklich einfach das Ding embraced. Bei den
Automaten gab es doch so.
Es gab Bärenglocken. Es gab auch einen Dosenöffner, Flaschenöffner mit so Hirschgeweih drin.
Eine Sorte Orangensaft. Oder irgendeinen Saft hatten sie, aber der eh komplett aus. Aber das war, glaube ich, der schlecht gepflegteste Getränkeautomat in Japan, den ich gesehen habe.
Aber es gab eine Bärenglocke.
Also, aber grundsätzlich, das ist so ein Ziel, kann man mitnehmen, wenn man halt dran vorbeifährt.
Ja.
Wir mussten eh da lang fahren, also haben wir da angehalten.
Ich wäre da hingeradelt.
Ich wäre wahrscheinlich auch hingeradelt.
Ja, es war auch schön. Waren schöne Fotos. Wie gesagt, die 5 Minuten hatten wir.
Genau.
Und daneben lag ein riesiger Berg Kartoffeln. Und ich war beeindruckt, wer lässt seine Kartoffeln einfach so auf dem Feld liegen?
Zum Trocknen vielleicht.
Ja. Genau. Ich hab Kartoffeln gegessen.
Batajaga.
Aber.
Ich glaube, in Obihiro habe ich auch Kartoffeln gegessen. Also beim, wie heißt das? Das frittierte?
Kushi.
Ja, Kushi. Ja, ja. Beim Kushi hatte ich auch, eine Krokette, glaube ich.
Ah, da war Kushi auch umsonst. Mit 300 Yen, oder? Gab's doch Kushi All You Can Eat.
Das war 500 Yen und das war
Entschuldigung.
Nabe, nein.
Oden.
Oden, danke.
Ah, ja, stimmt, das
Oden.
Das war ein anderes Lokal.
Das war ein anderes, okay. Ihr habt recht.
War aber beides in Obihiro.
Ja, beides lecker. Apropos Obihiro. Da warte, das letzte Highlight für heute.
Genau, weil ihr wisst ja, wir fahren gerne Fahrrad. Und nachdem wir die ganze Zeit im Auto umhergefahren wurden, brauchten meine Beine ein bisschen Bewegung. Und ich habe mir vorgenommen, hey, wenn wir in Obihiro sind, dann fahren wir Fahrrad. Denn in Obihiro startet der Tokapuchi 400. Und das ist eine Fahrradtour über 403 Kilometer in so einer Acht. Und die startet in Obihiro durch Berge und dann ans Meer und wieder zurück. Und das ist eine der National Cycle Routes von Japan. Es gibt nur 6. Und ich dachte, geil, ich will das fahren. Wir hatten natürlich nicht genug Zeit, um die 403 Kilometer zu fahren.
Nee, aber wir wollten sie mal berühren, weil 5 der 6 Cycle Roads haben wir ganz, mehrfach oder teilweise befahren.
Und wir müssen das jetzt voll machen. Und deswegen, wenn wir schon in Obihiro sind und da werden wir nicht so schnell wieder hinkommen, haben wir gedacht, wir müssen ein Stück davon fahren.
Und ja, wir das haben, Gute ist, der Dom fährt auch jetzt viel mehr Fahrrad und dann hatten wir Motivation, haben wir gedacht.
Nehmen wir den Dom.
Das hat Spaß gemacht.
Wir fahren also, ja nicht so häufig mit anderen Leuten Fahrrad.
Ja. Mir war mein Rad tatsächlich ein bisschen zu klein, aber mit dem größeren wäre ich nicht zurechtgekommen. Also zumindest beim Testfahren tat ich mich schwer, also habe ich halt eins ein bisschen klein. Es ging gut genug für den Tag auf jeden Fall.
Genau, aber wir haben, Micha und ich haben beides Rennräder genommen, die in unserer Größe passend vorhanden waren. Der Dom hat ein Crossbike genommen. Also Crossbike heißt in Japan, es ist so ein Hybrid
Sportfahrrad.
Und damit kommt man gut klar, aber es ist halt einfach für Dom einen Ticken zu klein gewesen.
Ja, so eine Nummer zu klein
quasi. Ja.
Aber Dom, du kanntest halt die Lenker noch nicht, ne? Schaltung, und so.
Ja. Ich habe mich am Rennrad nicht wohlgefühlt. Ich bin ja bloß eine Minute oder so gefahren und so.
Haltung ist anders.
Ne? Ja, ja.
Ja, genau. Und vor allem
dachte, Schaltung, ich Bremsen,
es ist vor allem was ganz, ganz anderes. Ja. Und wir haben das halt schon mal gemacht. Und dadurch, dass unsere Gravelbikes auch so einen Lenker haben, war das halt das Naheliegendste für uns. Und wir sind dann natürlich nicht den ganzen Tokapuchi gefahren, sondern die Nebenroute, die Lachsroute sind wir gefahren.
Die Salmon Road.
Wenn wir sie gefunden haben.
Ja, das ist tatsächlich problematisch. Das war nicht so schön ausgeschildert. Der Tokapuchi 400 hat noch nicht so gutes Marketing drauf wie der Shimanami oder der Biwaichi. Da fehlt noch ein bisschen Marketing einfach und auch Auszeichnung der Touren.
Ich glaube, der Hauptweg ist schon gut ausgezeichnet. Den haben wir nämlich gesehen, als wir nach Obihiro dann reingefahren sind. Also da war wirklich ein Pfeil nach dem anderen in dieser Einfallstraße dann. Aber die Lachsroute ist halt so eine Nebenroute und ich habe sie zum Glück auf Komoot vorbereitet. Mhm. Ansonsten
wären wir verloren gewesen.
Das nie gefunden. Da war kein Schild, nichts. Ein Schild haben wir irgendwann mal gesehen.
Also grundsätzlich ging es dann, das war eine Route, die relativ häufig an den Deichen entlang ging, ein bisschen über die Straßen, aber relativ wenig. Aber die Deiche, die hatten so Platten, die so eingelassen waren.
Die ostdeutsche Autobahn.
Ja, genau. Und dann hat es halt jedes Mal gerade mit den Rennrädern so dünn gemacht. Wenn man ein bisschen schneller gefahren ist, war ein bisschen, fand ich nicht so sexy.
Es kam auch überall Gras heraus, immer mal wieder.
Ja, aber das bin ich schon gewöhnt auf japanischen Wegen, wo Räder fahren dürfen. Ein bisschen Gras gibt's immer. Es gab auch ein bisschen mehr Gras, weil wir haben irgendwann die Route verloren.
Aber hier den Feldweg, da geht's gleich weiter.
Und wir sind dann halt abgestiegen und Dom und ich, wir waren Knaller, haben gesagt, nee, wir schieben das jetzt.
Wir drehen jetzt um. Wir haben keine Enzephalitis-Impfung, wir werden hier alle sterben.
Und Dom und ich so, nein, wir gehen jetzt weiter.
Wir haben sie ja schon fast.
Wir sehen doch da hinten die Straßenlaterne. Das kann ja nicht mehr so weit sein.
2 Kilometer weg, die Laterne.
Jedenfalls irgendwann sind wir wieder auf dem Deich gewesen.
Ja, also dieser Feldweg wurde zugebucherter. Und dann hat es nicht mehr der Feldweg angefühlt, sondern einfach nur, wir sind im hohen Gras unterwegs. Und ich glaube, wir waren 20 Minuten mit unseren Rädern so. Und zwar wirklich Gras, das größer als wir waren.
Wir haben Fotos.
Es war schlussendlich dann ein schönes Erlebnis. Also rückwirkend kann man immer sagen, war lustig. Aber ich dachte, wir kommen da nie wieder raus. Also ganz
ehrlich. Oder müssen diese 20 Minuten, die wir in die eine Richtung gelaufen, wieder zurücklaufen?
Ja, und das Schöne war, ja.
Das Schöne?
Wir kommen raus aus diesem hohen Schilf, wo die Pokémon lauern. gehen einmal um die Ecke, gucken nach hinten und da ist dieser eigentliche Weg.
Den wir aber irgendwie nicht gefunden haben.
Mut uns hätte lang war. Einfach der lief die ganze Zeit parallel zu uns. Ja, wir haben ihn nicht gesehen, weil so hohes Gras war.
Und wir kamen beim Golfplatz.
Dann landeten wir auf dem Golfplatz.
Ja, wie wir immer auf dem Golfplatz landen.
Ja, aber ja. War mega lustig am Ende. Also wir hatten ja auch schon, als wir gestartet sind, hatten wir ein Aschiju und Fußonsen. Moor-Onsen war das, glaube ich.
Genau, ein Moor-Onsen. Und das war ein richtig, richtig schönes Touristencenter. Also ich weiß nicht, ob es ein Michinoeki auch war, aber da gab's da, also haben wir Mittag gegessen. Ich habe irgendwie so einen mega leckeren Knoten-Donut gehabt. Den vermisse ich. Den hätte ich gerne nochmal. Und der war nämlich richtig gut. Ich wollte ihn auf der Rückreise noch einkaufen und dann war er schon ausverkauft. Von einer kleinen Bäckerei in diesem.
Da hatte dann schon alles zu, als wir halt nachher wieder ankamen.
Ja, jedenfalls. Das Ding heißt nicht einfach nur so Lachsrute. Es gab wirklich Lachse zu sehen. Und das habe ich aber erst zwischendrin so richtig gecheckt. Also ich habe geschaut, wann.
Was hast du gedacht, warum es Lachsrute heißt?
Ja, keine Ahnung. Weil überall auch Bären sind auf Hokkaido. Habe ich einen Bär gesehen? Nein.
Okay, fair enough.
Und jedenfalls ab September kommen so die ersten Lachse wieder zurück, die Flüsse hochgeschwommen und gehen zu ihren Laichplätzen. Und wir sind dann auf dieser Lachsroute an so einen Aussichtspunkt gekommen, wo es quasi an einer Fischtreppe, wo man in so ein Büro, wo man durch so Glasfenster in diese Fischtreppe reinschauen konnte. Und ich weiß nicht, ob wir da eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde in diesem Büro verbracht haben.
Am Anfang kam nichts. Ne? Erst haben wir so enttäuscht, wollten schon wieder gehen. Und dann
kam ein.
Zack. Und dann kam ein Lachs. Und dann dachte ich mir, boah, geil. Und dann waren wir voll mitfiebern, wie die ersten Lachse dann hochgeschwommen sind und dann fast geschafft. Und dann sind sie wieder zurückgespült worden von der Spülung. Und dann sind sie wieder nach vorne geschwommen. Und das war mega aufregend. Ich hab's geliebt.
Und es war eine. Da waren ja auch Bilder und Videos davon, wenn mal Hochsaison ist, was sich da an Lachsen durchschiebt. Aber so hatten wir quasi einen, den wir anfordern konnten.
Also es war mega, also hat mir richtig gut gefallen.
Und als wir dann am Fluss standen, dann hast du sie auch immer mal wieder gesehen, also dass sie mal wieder hochgesprungen sind. Also.
Hat Spaß gemacht.
Also für mich ein Highlight.
Lachse auf der Lachsroute. War
eine gute Fahrt. Das Wetter hat auch ziemlich genau gepasst.
Ja.
Ja, es hat mal ganz kurz genieselt, glaube ich, aber ansonsten war es warm und trocken. Da hatten wir ein bisschen Angst vor, wir hatten nicht wirklich die Ausrüstung.
Wir haben auch noch, beim ersten Stopp haben wir alle auch ein bisschen weniger angezogen.
Ja, ich habe die Bilder vorher nochmal angeschaut und habe mir gedacht, so, hatte ich nicht eine kurze Radhose an? Nee, am Anfang hatte ich eben keine kurze Radhose.
Ja, ich hatte auch die lange Hose und den langen Unterding, das habe ich beides abgelegt.
War aber gut. Also Räderleihen in Obihiro war spannend. Aus dem Grund, also es war so ein Bus-Center.
Eco-Bus-Center.
Likudu. Und wir sind am Vortag schon hin, weil wir erstmal die Lage checken wollten und haben gesagt, ja, vielleicht können wir schon was reservieren. Und da war so ein super freundlicher Mitarbeiter, der hat am Telefon, hat gerade ein Telefon angenommen und ein bisschen gelauscht. Ja, wir brauchen morgen 24 Räder. Und so, 24 Räder. Ah, tschotto. So viel haben sie offensichtlich nicht. Aber für drei Leute haben sie uns dann ein paar Räder gezeigt. Wir haben auch mehrere ausprobiert und die haben die dann einfach in die Garage gerollt und für uns quasi zurückgestellt. Und wir haben nichts ausgefüllt. Wir haben keine Anzahlung geleistet. Die haben einfach gedacht, ja, die werden schon kommen morgen. Und war sehr niederschwellig. Aber da ging gar nichts auf Englisch.
Mhm.
Da ging überhaupt nichts auf Englisch. Die Unterlagen komplett alle japanisch, haben uns da durchgearbeitet. Ich glaube, Sprache war auch schwierig. Mit Händen und Füßen vielleicht. Aber allein das, also man musste Versicherungsdokumente oder zumindest Belehrungen, Regelungen unterschreiben. Ich habe es kurz überflogen. Und da ging es dann um Haftungsfragen und so Sachen. Aber alles komplett japanisch, 100%. Das ist noch nicht, die sind noch nicht so weit.
Nee.
Aber war trotzdem ein gutes Erlebnis, weil die halt super lieb waren dort. Also es waren echt zuvorkommende Menschen.
Service war wieder überall ziemlich nice.
Das war Obihiro.
Das war auch das Ende der Liste.
Noch Ende der Liste. Obihiro vielleicht noch ganz kurz ist, was?
Der Schwanzmeisenschrein.
Schwanzmeisenschrein?
Genau.
War der in Obihiro?
Der war in Obihiro. Also in Obihiro.
Da, wo wir zuerst auf dem Parkplatz vom Shiakso, was heißt das? Rathaus geparkt haben.
Ja, da haben wir auch den Parkplatz gesucht, der offiziell zum Schrein gehört. Jedenfalls, es gibt ihn, ich glaube, der heißt einfach auch nur Obihiro-Schrein.
Obihiro-Jinja.
Und das ist ein Schwanzmeisenschrein, weil dort offensichtlich also Schreingelände sind ja oft relativ viel mit Natur verbunden, sehr viele Bäume. Schwanzmeisen lieben Bäume sehr, sehr gerne, wie viele Vögel. Und
Nadelbäume.
Nadelbäume, ja. Und dort am Schrein kann man extra ein Buch für Gushuin sammeln, mit Schwanzmeisenmotiv kaufen, habe ich mitgenommen. Entsprechend, man kann dort auch die Goshuin mit gestickten Schwanzmeisen bekommen. Das musste ich unbedingt haben. Und Ja, also.
Und was haben wir nicht gesehen?
Schwanzmeißen. Also andere, echte.
Aber Eichhörnchen.
Dafür andere Tiere, ja. Nee, es war schön. Was ich sagen wollte, Obihiro hat mich überrascht. Wir waren da in einem Hotel relativ nah am Bahnhof und da war so eine Straße. Da war natürlich auch nichts historisch oder so. Aber das hat sich total friendly angefühlt. Also man konnte da richtig gut essen. Es gab dann noch so eine kleine Art Budenstraße, wo dann so Mini-Yatai fast schon gewesen sind, wo dann nur 4-5 Leute reingepasst haben. Konnten wir nicht ausprobieren, hatten wir nicht die Zeit, aber auch überall war gutes Essen. Und ich glaube, Obihiro ist ein sehr cooler Ausgangspunkt für vor allem für Radreisen.
Ja, also tatsächlich so, was ich von der Strecke gesehen habe, was noch ans Meer runtergeht, also von der Tokapuchi 400, mega geil. Also es sieht wirklich richtig gut aus. Es ist auch flach, man fährt durch diese Onsen-Regionen, auch ein Teil, wo wir über die Lachsroute gefahren sind. Und
da geht schon noch was.
Da geht schon noch was.
Apropos Lachsroute, fast knapp 50 Kilometer.
Ja, genau. Also 48 Kilometer waren es. Ich habe es nachgeschaut.
Vorgenommen hatten wir uns, glaube ich, 80 oder so. Aber wir haben länger Pause. Die Pausen waren mal wieder länger.
Genau. Wir hatten nämlich, ich hatte erst eine andere Tour, hatten wir rausgesucht, wo wir fast bis ans Meer gefahren wären mit dem 80 Kilometern. Aber dann haben wir gedacht,
kommst du nicht mehr zurück?
Wissen wir nicht, ob das alles so zeitlich ausgeht. Wir sind länger dann schon nicht mehr geradelt, weil ich ja meinen Fuß umgeknickt hatte, konnte wenig Sport machen.
Und Dom noch nie so lang am Stück, ne? Also ich glaube, es hättest du schon geschafft. Aber,
ich glaube auch.
Es hat schon gepasst so.
Ja, aber wollten es nicht, unser Glück nicht strapazieren.
Ja, und so haben wir genüsslich am Moor Onsen verbracht.
Genau.
Genüsslich gespeist, genüsslich den Lachsen zugeschaut.
Das war super schön.
Ja, es ist ja auch schön, wenn man halt keinen Stress hat und einfach sagen kann, hey, man macht jetzt einfach, wie lange man halt Bock hat.
Das hat sich durch den ganzen Urlaub gezogen eigentlich. Das war eigentlich, Zeitplanung hat super funktioniert und wir konnten uns überall die Zeit lassen, die wir wollten. Und meistens war halt so, wir schauen jetzt weiter, weil wir sind nicht mehr aufnahmefähig.
Genau.
Doch, da hatte ich eine Sache, die wir dann nicht mehr zeitlich geschafft haben, wo wir dann
Das Gefängnis.
Ja, genau, das Gefängnis in bei Hakodate. Abashiri.
Also, war das in Hakodate das? Oder?
Nee, das war in
Das war oben bei den
Wo wir den roten am Wassergang angeschaut haben.
Ja, in Hakodate haben wir auch nicht ganz so viel geschafft.
Abashiri-Gefängnis gibt's nämlich bei Golden Kamuy.
Genau.
Anyway, das wäre das letzte unser Highlight-Thema heute. Wir sind jetzt auch schon wieder über anderthalb Stunden.
Wir haben den Seikomat noch überhaupt nicht erwähnt.
Ja.
Den was?
Seikomat.
Den Seikomat. Also, ich wollte gerade sagen, jeder hat jetzt nochmal die Möglichkeit, ein Thema aus Hokkaido zu präsentieren, was ihn persönlich sehr begeistert hat oder vielleicht was euch am besten gefallen hat. Ansonsten haben wir noch ganz viele Themen, über die wir noch nicht gesprochen, die wir vielleicht in einzelnen Folgen nochmal machen werden. Zum Beispiel Nobody Betsu, der Akan-Nationalpark. Im Teaser habe ich ja die Algenbällchen erwähnt.
Die Marimo.
Und das ist vielleicht dann mein Highlight, was ich gleich noch erzähle. Und da Hokkaido gibt es noch ganz, ganz viele Sachen. Wir haben auch in Sapporo noch nicht alles erzählt, was wir gemacht haben. Aber irgendwo müssen wir mal, glaube ich, einen Cut machen, sonst wird das ewig lang. Außerdem wird das Schneiden dann so lästig. Würde aber sagen, jetzt noch mal jeder ein Highlight.
Fang du an.
Nee, ich muss noch überlegen. Dom.
Also die meisten Highlights waren schon auf dieser Listen.
Seikomat.
Lass mich über Seikomat reden, weil das ist eine Kombinikette, die gibt's nur auf Hokkaido sozusagen. Und die hat uns ein bisschen begeistert. War sehr lustig, weil wir dann irgendwann einen der letzten Abende im Hotel eine Kombini-Doku im Fernsehen gesehen haben. Und dann haben sie extra Seikomat erwähnt. Die haben den Hot Chef. Also bei denen gibt's warmes Essen auch.
Das ist die Kuh mit der Kochmütze.
Und ich glaube, das Highlight war halt, dass die das halt auch vor Ort produzieren, das Essen. Richtig, ja. Also das wird nicht so weit und hin und her.
Ist dein Highlight.
Entschuldigung.
Nein, aber Seikomat war also nicht kein Highlight von diesem Urlaub. Aber ich wollte ihn erwähnt haben, weil den siehst du sonst nirgends in Japan sitzen. Ich kannte ihn davor auch nicht und war nett. Generell der ganze Urlaub war ein Highlight und ich fand auch schön, dass es wieder so gut geklappt hat zu dritt. Ich fahre gerne wieder mit euch mal irgendwo hin. Das war jetzt nicht unser erster Urlaub zu dritt.
Muss auch nicht der letzte sein. So, weißt du schon was? Sonst fange ich an.
Fang du an.
Gut, also ich weiß nicht, ob es ein Highlight ist, aber etwas, worüber ich noch sprechen wollte, sind die Marimo. Marimo, so haben wir gelernt am Akansee, sind Bälle aus Algengeflechten, die an vielen Orten auf der Welt vorkommen. Wir haben darüber gelernt, wie die entstehen und dann fangen sie an, sich zu drehen und über den Seeboden zu wabern und dann werden sie rund und dann sterben sie wieder ab und dann wachsen sie wieder. Und im Akansee gibt es die größten Marimo-Bälle der Welt und wir haben halt gedacht, das sind so Gibt es manchmal zu kaufen für Touristen, so Mini, wie so Schneekugeln sieht das aus, mit so kleinen Algen, Marimos drin. Und das war so, wie wir uns die vorgestellt haben.
So Perlengroße.
Genau, vielleicht. So Perlengröße. So, dann gehen wir in dieses Marimo-Museum am Ackernsee, muss man mit dem Boot hinfahren, kommt man sonst nicht hin. Und dann siehst du diese Medizinball großen Algenbällchen und wir waren völlig verwirrt. So, hä, das sind Marimo? Und war sehr cool. Und die Marimo sind, glaube ich, auch in ganz Japan relativ bekannt und sind wirklich für Ackernsee Symbol.
Und sie sind nicht nur ein bisschen kugelförmig und wabern da ein bisschen aus, sondern das sind wirklich glatte, runde Kugeln aus Algen. Wie Bälle.
Wie Bälle, fand ich sehr cool. Also Marimo war etwas, was ich gelernt habe in diesem Urlaub.
Okay, mein Highlight, das Essen auf Hokkaido. Also total banal, aber wir haben wirklich sehr, sehr gut gegessen. Also frischer Fisch, Sashimi, einfach unglaublich lecker auf Hokkaido. Weil, okay, das Meer ist relativ nah, bietet sich an. Aber auch so Sachen wie, wir haben Genghis Khan probiert, wo wir erst so ein bisschen Angst hatten. Aber das ist eigentlich nur ein Yakiniku mit Lammfleisch. Also war geil, also wirklich richtig, richtig lecker. Ich habe Dom und Micha in den Kuma-chan Onsen geschleppt.
Oh, das war auch cool, ja.
Also wo
Jellybär.
Genau, also das ist tatsächlich einfach nur so ein Sukiyaki-Restaurant, wo jeder seine eigene kleine Schale hat, wo dann ein Bär aus Gelatine und Brühe drinne sitzt, der dann auftaut, wenn er warm wird. Ich habe euch das vorher gezeigt über Google Maps und ihr wart so, naja, muss jetzt nicht so dringend sein. Aber ich wollte es unbedingt machen, weil ich jetzt einfach so lustig fand. Und es war wirklich richtig lecker. Also es war, hat mich nicht enttäuscht geschmacklich.
Micha, es war echt cool mit seinen Pilzen, seinem Pilzbad.
Pilzhut.
Genau, und Miso-Ramen waren dann natürlich auch so ein Ding auf, auf Hokkaido.
Das Abendessen im Kino hatte, war, also das war nicht so ganz, weil viele Muscheln dabei waren, war nicht so ganz deins, aber also das war ja ein Tablett mit, glaube ich, 9 oder 12 Fächern oder so und einfach ein Meeresfruchtding an den anderen. Mhm. Das war der Hammer.
Also grundsätzlich dadurch eben, dass wir in diesen vielen Ryokans waren, auch die kleinen, großen, gab es halt wirklich massiv viel gutes Essen. Auch wenn ich jetzt nicht so der Mega-Fan von diesem Buffet-Style war. Aber das Essen war wirklich immer gut. In dem einen gab es einfach so Eimer mit Krabbenarmen.
Ja.
Und man konnte sich das einfach nehmen und Krabben all you can eat. Also Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Und also wirklich richtig toll. Und ich muss sagen, das Obst hat sehr gut geschmeckt. Also die Melonen, die ich auf die Melonen, die ich auf Hokkaido gegessen habe, wahnsinnig lecker. Und
das Lavendereis war ein bisschen langweilig.
Ja, aber das ist Softeis. Ja, also ja, ich habe immer das Gefühl, Japan und Softeis.
Bei den Melonen gab es ja auch dieses, es war nicht Melonpan, aber es waren diese Gebäckstücke gefüllt mit der Melone. Mhm. Die waren auch ziemlich gut.
Also wirklich richtig viele schöne, leckere, lokale Sachen ausprobiert.
Und nicht nur am Food-Festival.
Und nicht nur am Food-Festival, genau.
Ich glaube, wir könnten noch eine Stunde über diesen Urlaub reden. Wir
könnten noch viel länger reden. Aber wir machen heute erstmal Schluss und werden vielleicht ein andermal nochmal über Hokkaido reden.
Bleibt nur noch zu sagen, dass wir unseren Patreons danken.
Ja, aber ich habe die Liste nicht vorbereitet. Also werden wir das wohl morgen früh aufnehmen.
Okay.
Und so in 4-5 Jahren hört ihr von mir auch mal wieder was.
Vielleicht auch früher.
Die nächste Japan-Reise.
Vielleicht auch früher.
Wir wollen nach Kyushu.
Kann man da was mit dem Auto anschauen?
Dann kann man überall was mit dem Auto anschauen. In der nächsten Reise sind wir erstmal unterwegs. Kyoto, Expo, Iwakuni, Shikoku nochmal, Fukui, Toyama, Nagano und Tokio. Hey, ganz schön viel. Das wird die nächste Reise. Naja, anyway, diesmal wieder mit viel Fahrrad-Content.
Yay.
Dom, ja. Vielen Dank, dass du wieder heute dabei warst.
Hab mich gefreut.
Vielen Dank, dass du mit uns durch Hokkaido gefahren bist.
Ja, der Dank geht auch zurück, so, weil ich sage mal, ich stelle den Führerschein, ihr stellt die Expertise, weil allein konnte ich diese Reise nicht machen. Ich habe einer Person diesen Urlaub aus Vacation verkauft, indem ich gesagt habe, ich bin Chauffeur für Influencer.
Mit diesen Worten, ich wollte noch nie Influencer genannt. Mit diesen Worten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und Dom dir noch einen schönen Abend. Dankeschön.
Ciao.
Tschüss.
Hallo, wir sind nicht morgen früh, sondern wir sind 6 Wochen später, glaube ich.
Vielleicht waren es auch 4 Wochen. Es war auf jeden Fall eine lange Zeit, seit wir diesen Podcast aufgenommen haben.
Postcast gibt Postkarten. Also wir sind hier am Packen, ja, weil morgen früh, sehr früh geht's nach Japan. Und dann werdet den Leuten, denen wir jetzt gleich danken werden, werden dann auch Postkarten von uns bekommen, denn das gehört ja zum Unadon Patreon Package dazu.
Genau, ich habe nämlich gerade die aktuelle Liste gezogen und alle, die da jetzt draufstehen, 19 Personen sind es, bekommen mal wieder eine Postkarte aus Japan. Wir wissen noch nicht ganz genau, aus welchem Ort genau, aber das werden wir dann schon sehen.
Genau, wo es hingeht, haben wir ja vor 6 Wochen euch schon, beziehungsweise euch nicht, aber uns aufgesagt. Und wir danken natürlich all unseren Patrons aus allen Kategorien, aber ganz besonders natürlich den Unadon-Patrons. Namentlich wären das
der Maximilian, Ulfonso, Sukihina, Tina, Natalie, Hendo, Kitsune, Robin, Stefanie, Matthias, Martin, Südo, Klaus, Jennifer, Frank, Markus, Roman, Johannes und der Alex.
Es sind schon wieder neue Menschen hinzugekommen und wir sind so unglaublich dankbar dafür. Wir werden jetzt diesen Podcast online stellen, müssen noch ein bisschen schneiden und wir müssen noch ein paar Bilder und so raussuchen. Und dann geht's auf nach Japan. Wir fahren zur Expo und wir nehmen diesmal Jogging-Sachen mit und wir werden ganz viel Rad fahren und wir werden euch ganz, ganz viel beim nächsten Mal darüber erzählen.
Wenn ihr live dabei sein wollt, schaut auf Instagram The Hangry Stories. Irgendwas, wie heißen wir auf Instagram? The Hangry Stories, einfach nur The Hangry Stories auf Instagram. So, schaut dabei rein und ihr könnt live mitverfolgen, wo wir uns gerade rumtreiben.
Bis dann, tschüss.
Tschüss.